Einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag und einen schönen guten Abend. Wir haben wieder eine neue Folge hinterm Tresen gedreht und auch aufgenommen mit Ton und mit Bild. Heute war zu Gast Jonas Sporrer, der Koch hinterm Ritter in Fulda, und der hatte heute tatsächlich einiges zu erzählen. Wir mussten ihn bremsen, die Folge ist ein bisschen länger, deswegen laber ich nicht viel rum. Hört es euch einfach an und Prost. Also, du musst trinken. Was ist dein Glas?
Keine Ahnung.
Prost.
Herzlich willkommen bei Hinterm Tresen. Heute mit Harriet Robeck, Felix Wessling, Johannes Ruppe und mir, Daniel Kraus.
Herzlich willkommen hinterm Tresen. Wir haben heute wieder einen Gast. Und wer die letzte Folge gehört hat, da war Jens vom S-Club zu Gast. Und wir haben über seinen Werdegang gesprochen. Und das passt thematisch mega gut, weil sein Werdegang, zumindest gastromäßig,
die Brücke,
ist
auf die bin ich
im
gespannt.
Kreuz gestartet.
Ah, okay.
So, sag mal, ach, das ist die mal, einfachste Brücke, die du jetzt schlagen kannst zwischen diesen beiden. Also bitte.
Ja, so.
Ja. Und heute ist Jonas zu Gast. Und deine Eltern haben das Kreuz mitgegründet. Damit ging alles los. Schön, dass du da bist.
Moin.
Ja.
Moin.
Schön, dass du da warst. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Hier, so, bis zum nächsten Mal.
Ich bin ja immer sehr aufgeregt, weil ich warte immer dann, weil es gibt einen Moment, der mir sehr viel Spaß macht. Es gibt Bier. Und ich warte deswegen, weil das funktioniert mittlerweile. Es ist kalt, die Zapfanlage haut hin. Wer unsere Podcast schon mal gehört hat, drüben im Studio beim Jojo, hat das immer ganz miserabel funktioniert.
Da war der Standort der Zapfanlage immer ein großes Problem für den Felix.
Der war beschissen.
Ich erinnere an die vorletzte Folge. Da gab es auch kein kühles Bier hier gezapft.
Jetzt, wir müssen jetzt...
Ich werde es gerade noch mal reinschneiden.
Wir müssen jetzt nicht jetzt... du bist ja für Ton und Kamera zuständig, ne? Nicht für Kommentare.
Das wird gleich so gut, Leute. Ey. Also ich muss da gleich zu einer kleinen Erklärung ansetzen, weil ich habe Dry January gemacht und ich habe den verlängert. Ne? Also ich brauche kein Bier.
Das, pass auf.
Das haben viele Gäste versucht beim Felix. Bei den seltensten hast du es gelten lassen, keinen Alkohol zu trinken.
Also,
das wird ja erst im Februar, März ausgestrahlt.
Ich wollte gerade sagen, das wird ganz anders ausgestrahlt.
Nee, lass mal.
Und bei aller Liebe...
Tut
Jonas,
mir leid, aber es
bei
geht
aller
nicht.
Liebe.
Geht nicht.
Und leck mich, dann machen wir es. Verdammt, nee, Jonas, das funktioniert nicht. Pass mal auf, wir haben jetzt am 2. Februar heute. Und du hast ja gerade so schön gesagt, du freust dich mal wieder unter Menschen zu sein. Und jetzt guck doch, warte mal, das sieht schöner aus. Jetzt guck doch mal.
Das ist so gemein.
Das sagt eigentlich ja schon fast quasi.
Will er nicht.
Ja, aber guck mal, ich meine, du weißt, ich meine, wir kennen uns ja schon länger, aber.
Du hast eine krasse
Ich habe zwei Kinder. Ich habe. Ich habe ein Haus gekauft, ich habe einen Laden während Corona von meinem Partner übernommen, der aussteigen wollte kurz vorher. Und ich habe einfach entschieden, dass ich bis Ende Februar keinen Alkohol trinke, und da wirst du mich nicht von abhalten. Es tut mir wirklich leid, aber
ich guck's mir auch an. Ich akzeptiere das vollkommen.
Das akzeptiere ich jetzt auch dann. Einmal akzeptiere ich.
Pass auf. Das war mal eine gute Ansage.
Möchtest du was anderes trinken?
Aber es macht richtig Bock, es anzusehen. Lass es ruhig da stehen, ey. Aber ich nehme mir mal so ein Ginger Ale hier raus.
Jetzt, das Thema Bier ist jetzt rum, sonst wird es hier gleich ganz schnell
Kriege ich nie wieder
anders.
Ein Bier von Felix.
Nee, wahrscheinlich.
Null, gar nicht.
Damals.
So, Prost. Schön, dass du da bist. Sehr geil.
Es ist richtig gut, dass du da bist.
Prost da hinten.
Unfassbar.
Jonas hat es gerade schon angesprochen.
Da habe ich aber gleich eine Idee.
Du betreibst hier in Fulda nämlich einen Laden, und zwar den Ritter.
Ja.
Aber lass uns mal bei deinem Werdegang in der Gastro starten, weil du hast ja ganz, ganz viele Stationen auch davor schon.
Vom Tellerwäsche.
So jung du ja bist, aber du hast ja davor schon auch schon ein, zwei Sachen gemacht.
Ja, ich meine, wie du schon gesagt hast, meine Eltern haben mir das Kreuz mitgegründet. Und dann, wer meine Eltern Ernst und Christa Sporer kennt, der weiß ja...
Anders, wer kennt sie nicht?
Dass, da gibt es keine Grenzen. Denen war dann irgendwann 1990 zu langweilig, nur noch einen Club zu machen. Beziehungsweise sie haben gesagt, wir sind jetzt einfach in einem Alter... Das sollen jetzt mal andere machen, die näher bei der Jugend sind, und haben dann das Museumscafé in Fulda gegründet. Heute alte Schule. Und
eine Brücke.
Da habe ich dann quasi angefangen zu arbeiten als Schüler. Und habe, wie gesagt, also erst gespült, dann irgendwann in der Küche ausgeholfen. Und dann, nachdem ich einmal Indiana Jones probiert habe zu studieren, bin ich wieder nach Fulda irgendwann gekommen, nachdem ich Koch gelernt habe. So. Kann man das ganz kurz runterbrechen?
Kurz und knapp.
Und dann
aber so
habe
kurz und
ich
knapp war es gar nicht.
So, das waren 10 Jahre.
Ja.
Mindestens.
Ja.
Also, ja.
Du hast ja auch in geilen Häusern hast du ja gearbeitet.
Habe ich auch.
Also das darf ich auch nicht vergessen.
Willst du eine Zusammenfassung?
Ja, auf jeden Fall. Doch, ich möchte aber
schon. Einen, weil ich weiß, also ich, ja, das auch. Ist auch wieder so das Thema, du verkaufst dich gerade, der Jens Oli auch, das ist ein bisschen unter Wert. Das ist ja auch, ist ja geil, wenn dann Leute wie du ja auch dann gerne wieder zurück nach Fulda kommen, weil das bringt ja eine geile Qualität auch wieder mit rein. Und das muss man dir auch wieder lassen, der Ritter. Das ist schon, ist ein geiles Ding, wenn du da essen. Du richtest das total schön an, du hast eine Idee bei dem Essen und das ist doch großartig. Die Kulinarik hast du ja, da mal vor allem, auf dem
beim Ritter ist wirklich das Prinzip auch, dass handwerklich wirklich noch kochen und den Auszubildenden beibringen, wie nach meiner Fasson Gastro funktioniert.
Ja, das ist doch geil.
Aber ich, also wie gesagt, also, ich meine, ich habe in Aachen gelernt extra, nicht hier zu Hause. Ich hätte ja auch irgendwo in Fulda lernen können, aber dann bin ich lieber nach Aachen zum Schloss Schönau. Und das war eine richtig gute Entscheidung, weil das war ein kleiner Laden, cooler Geselle und ich war jung.
Brauchte das Geld.
Und der Lifestyle halt, der ist es, was mich da die ersten Jahre einfach
total begeistert hat. Was macht das Restaurant aus da?
Ja, das ist auch, der Chef hatte mal, war mal Sous-Chef in einem 2-Sterne-Restaurant, aber der war halt oldschool. Also ich sag mal, der ist geboren 1960 irgendwann.
Also ähnlich alt wie Jens Ohle haben wir es jetzt mal gehört.
Aber ne? Oder immer, ja. Ganz anders.
Ja, alle auch immer so auf dem Alter rum.
Nee, aber das einfach klassische französische Küche und das dann halt so... Erster Kontakt damit, sag ich mal. Weil der Chef halt einfach, der wollte was. Der hatte einen eigenen Gourmet-Bereich und das hat mir ganz gut gefallen.
Und ist die französische Küche auch so dein Ding? Oder?
Die französische Küche ist alles und ohne die französische Küche ist alles nichts. Also vielleicht noch die Italiener können sich dann durchschlagen, aber das, also weiß nicht, französisch, fast alles, also was ja. Du heute isst, alles, was du heute isst, ist französisch. Und
ist
das
so?
Ist einem Mann zu verdanken und das ist Auguste Escoffier.
Ist es so?
Das ist so. Also wenn du dir... Auguste Escoffier hat 1900, Anfang des 20. Jahrhunderts, ganz am Anfang, hat der beschlossen, dass es muss jetzt einfach mal ein Buch her, wo drin steht, was man kochen kann. Und das muss so einheitlich sein, dass wenn ich in Paris bin, also oder wenn ich in London bin, will ich dasselbe essen wie in Paris und will wissen, was da auf der Speisekarte steht.
Okay.
Und dann hast du halt ein Buch, das ist der Gourmetführer. Wenn, das ist halt, da steht nicht nur ein geiles Gericht, sondern da steht immer, das ist Hühnchen, das können Sie alles damit kochen. Irgendwie 10 Seiten später so, und Suppen haben wir übrigens auch noch hier 100 Stück für Sie mal vorbereitet. Und da bin ich gerade so ein bisschen reingekommen. Das ist einfach, das ist auch handwerklich so toll und so soll eigentlich gekocht werden. Das ist heute schwierig, weil Herr Escoffier, der hatte dann irgendwie 100 Köche da rumspringen und da ging es dann richtig zur Sache. Ja, oder
ja, lass ihn
60 wenn du im Ritz-Carlton früher warst. Also ich meine, das ist auch so die Dekadenz dieser Ära ist halt auch so toll. Mhm. Also wenn der Schah von Persien feiert seinen Geburtstag und macht ein Stück Sand zu blühenden Landschaften, was jetzt natürlich total verwerflich ist, wenn man die Lebensumstände der Menschen in Persien damals sieht. Aber was macht er dann? Der bestellt sich dann das gesamte Team des Hotel Ritz aus Frankreich, Paris zu sich und die kochen da eine Woche für die Leute. Also das hat einfach sowas.
Ich hatte Hunger. Manche bestellen sich bei Mc's was.
Oder wenn du so alte Rezepte liest, das ist sowieso immer spannend. Dann hast du auch halt Gerichte, die wirst du nie im Leben kochen, aber das fasziniert mich halt trotzdem. Also wenn du dann gefüllte Drosseln, Lärchenzungen-Risotto, das ist so Zeug. Da können mich jetzt Leute wieder falsch verstehen, aber ich finde, das ist einfach so ein Essen ist ein Abenteuer.
Nee, aber da das sollte ich, es sein. Da bin ich total bei dir. Ich finde sogar, Essen darf und muss ein Erlebnis sein. Und muss, also gerade wenn ich in die Gastronomie gehe, aber auch daheim finde ich ja auch immer schön zu experimentieren. Und da ziehe ich für euch allen Köchen grundsätzlich den Hut, dass da ja ein ganz anderes Wissen dahinter steckt, als man das immer so vermutet. Oder als man das vielleicht als Gast auch teilweise gar nicht, diese Wertschätzung gar nicht mehr mitbekommt. Also ihr müsst euch ja unfassbar gut mit den Lebensmitteln auskennen. Egal in welchem Bereich, ihr müsst damit experimentieren können, ihr müsst damit auch wissen, was zusammenpasst, wie was zusammenpasst, wie welch, wo auch Abläufe, das hatten wir auch schon mal in ein, zwei Folgen, Abläufe müssen zusammenstimmen, damit ein Gericht am Ende des Tages so funktioniert, wie es funktioniert. Ich bin nicht ganz bei dir, aber das ist jetzt mehr eine Laienaussage. Ich finde nicht, dass die französische Küche alles ist. Die ist schon sehr enorm wichtig, weil da viele Dinge daraus resultieren. Aber ich finde, es gibt auch andere Ursprünge, die durchaus, und das wird ja immer mehr und mehr, wie ich das gerade empfinde, weiß nicht, wenn ich die Levante-Küche sehe, finde ich gerade super spannend seit ein paar Jahren.
Ja,
na, also das auch da, natürlich basiert da relativ viel oder alles oder sehr viel drauf. Ich finde, und die französische Küche, da bin ich völlig bei dir, und ich finde, die ist Das ist ein ganz anderes Niveau an Kochen. Da bin ich dabei. Und ich finde, teilweise wird sie vergessen gerade. Also das geht so ein bisschen flöten, habe ich das Gefühl. Weil, wie du sagst, also die Gerichte, die du gerade zum Beispiel genannt, die kann sie gar nicht mehr nennen, aber das ist ja allein schon, da hätte ich Bock, das zu probieren, weil da eben dann da mal ganz anders gearbeitet wurde.
Ja, aber ich habe ein gutes Beispiel für dich. Das ist im Prinzip so, wie jeder kann Autos bauen. Hm. Jeder kann die geilsten Autos bauen. Und wir lassen jetzt mal Elektroautos weg, ne? Aber irgendeiner hat mal einen Motor erfunden, das war ein Ottomotor. Hm. Und damit konnten dann alle möglichen Leute richtig geile Autos bauen. Ja? Aber das französische Küche ist der Motor, der hat es überhaupt erst drauf. Also das geht einfach darum, ich meine ja mit französischer Küche wirklich dieses, dass die Leute experimentiert haben, dass die Leute das aufgeschrieben haben, dass die Leute die Rezepte gesammelt haben und dass die Leute Gerichte entwickelt haben, die so heute noch verkauft werden. Also wie gesagt, du kannst mir den aufgejatzten Schuppen zeigen, den am Puls der Zeit. Okay, jetzt vielleicht, wenn einer Ceviche verkauft, ist das dann anders. Aber auch und geil. Ich kann dir da in der Karte drei Sachen sagen, die sind hundertprozentig ursprünglich aus Frankreich.
Die Basis ist dann.
Ja,
da bin ich nicht so tief im Thema.
Egal. Aber wir wollten ja eigentlich mehr jetzt erstmal über den Laden an sich reden. Aber
oh, ich krieg langsam Hunger. Ich möchte nicht mehr weiter drüber.
Ich habe noch Drosselzungenrisotto dabei.
Sowas, ja genau. Damit hältst
du
mich.
Aber das, weil du gerade gesagt hast, und da hast du diesen Lifestyle lieben gelernt.
Der Lifestyle auf jeden Fall. Der Lifestyle ist das, was das Ganze. Also, das ist heute auch wieder anders als. Also, ich habe angefangen 2004, habe ich Abi gemacht. Und habe Geschichte, Zeitgeschichte und klassische Archäologie angefangen zu studieren.
Sag das nochmal.
Geschichte, Zeit, Indiana Jones.
Ja, dann war ich. So. Ja,
aber das ist am Graecum gescheitert. Und da ich mein Latinum in der Schule auch nicht geschafft habe, hätte ich das auch noch machen müssen, dann habe ich abgebrochen. Außerdem, ich sag mal so, ich war da auch so ein bisschen down and out in Halle an der Saale. So, ich bin da hingegangen zum Studieren, ich habe es irgendwie nicht geschafft, Leute kennenzulernen. Was jetzt viele Menschen mich dann immer angucken und sagen, wie, du? So, ja, aber es hat halt nicht geklappt. Ich hatte da keine Freundschaften geschlossen. Hab in einer richtigen Scheißwohnung gewohnt, die mir so ein Immobilienspekulant da vermietet hat. Und bin dann nach einem halben Jahr abgebrannt und wieder nach Fulda zurückgekommen. Und dann,
wenn du es runterspielen willst, ne, da steht nee, das
aber
Bier.
Aus solchen Gründen. Ja, da musst du dir keine Sorgen machen, da kann ich mit umgehen. Ich gehe immer noch ins Eck.
Nein.
Ja, natürlich. Hallo, ich habe mir da einen Status erarbeitet, da will ich doch nicht.
Stopp, du gehst jetzt gerade ins Eck und
was? Trink da nichts.
Ja. Und trinkst Wasser.
Nee, Jörg Flip.
Was ist das?
Jörg Flip ist ein Getränk, was ein ehemaliger Stammgast, der aufgrund von einer jetzigen Stammgast-Dings auf dem Friedhof hat, aber.
Ha.
Der hat dieses Getränk kreiert, das ist ein Teil O-Saft, ein Teil Tonic Water mit Mineralwasser aufgefüllt, 0,5 mit einer Orangenscheibe drin.
Und wie heißt
wie
das?
Wie geil ist das
Jörg
denn?
Flip.
So, pass mal Jörg auf, Flip. Wer von euch kennt Jörg Flip? Hat im Eck schon mal Jörg Flip getrunken? So, Alter, das ist gut. Also das muss man mal wissen, dass es das da gibt. Das
nächste Mal stelle ich. Ey, beim Eck alkoholfrei trinken ist ein teurer Spaß, mein Freund. Das kostet mehr als das große Bier, ey. Das ist...
Ich habe gedacht, das ist teurer Spaß, weil du erstmal direkt eine Backpfeife kriegst.
Auf jeden Fall. Ich bin dann zurück nach Fulda gekommen und da zeigt sich wieder die Größe meiner Eltern, weil dann haben die gesagt, das ist alles kein Problem, aber was willst du denn jetzt die nächste Zeit so machen? Und dann habe ich so ein bisschen rumfabuliert, dass mir Kochen ja eigentlich immer mal Spaß gemacht hat. Und dann haben die mir ein Buch geschenkt zum Geburtstag. Das war am 11.01. habe ich Geburtstag, direkt nachdem ich nach einem Semester abgebrochen habe.
Ja, weiter.
Habe ich von Anthony Bourdain Geständnis seines Küchenchefs geschenkt bekommen. Das habe ich gelesen, verschlungen. Und dann habe ich gesagt, ich will Koch lernen. Und dann haben meine Eltern gesagt, dann gehst du Donnerstag ins Museumscafé. Da ist der Ralf, der kocht das Weltessen. Der braucht immer Hilfe. Da bin ich da hingegangen und der Ralf war halt Koch. Echter Koch, gelernter Koch. Das gab es in den Leben meiner Eltern sonst nicht.
Ja.
Und dann bin ich dem Ganzen verfallen. Und auch weil der Ralf einfach ein Mensch ist, der ist zynisch und bösartig, aber der kocht gerne, der kocht gut und er hat gerne Leute um sich, die sich das von ihm lernen wollen. So.
Der Name sagt das zwar schon, aber erklär mal ganz kurz, was Weltessen ist.
Weltessen, das war eine Veranstaltung, die im Museumscafé konzipiert wurde, dass man jede Woche ein Buffet anbietet mit Vorspeise, Hauptgang, Dessert, immer spezifisch zu einem Land. Dass die Leute halt auch mal was anderes essen können.
Aber auch sehr exotisch teilweise.
Und der Ralf ist viel gereist. Der ist komplett durch Afrika gefahren, Motorrad und durch Südamerika. Und dann hatten wir immer so, Wir hatten 20 Kochbücher über verschiedene Länder. Und da war noch richtig toll, also das Beste war das Karibikbuch. Da hast du immer 2 Stunden drin gelesen, bevor du dann irgendwann mal entschieden hast, so und jetzt, das will ich vielleicht mal machen. Das ist vielleicht auch ganz lustig, da rief ich in meiner ersten Zeit mal bei dem örtlichen Großhändler an und sagte, wie es denn ist, ob er Schildkröten besorgen kann. Das war totaler Alarm, was mir denn einfällt.
Die Frage ist schon gut, ja.
Ich habe dann nur zu ihm gesagt, als er mir erklärte, das wäre verboten, naja, hier in meinem Kochbuch steht auch noch Blauwal drin, aber egal. Ja, das wissen viele nicht auf den Karibikinseln. Ich weiß leider nicht, welche Insel es ist. Komm, da gibt es eine Insel, die dürfen noch einen Wal im Jahr fangen.
Heute gehen wir Blauwal angeln.
Krass. Ja, den angelst du, ne? Den abonnierst du.
Wie geil.
Aber dann habe ich halt da ein halbes Jahr mitgearbeitet. Dann war mir klar, ich will Koch werden. Dann habe ich Bewerbungen geschrieben. Da habe ich mich im Hilton Frankfurt, im Tigerpalast Frankfurt, im Palmgarten Frankfurt und eben in Aachen im Schloss Schönau beworben. Weil ein Freund von mir in Aachen eine Ausbildung zum Logopäden machen wollte, da dachte ich mir, ach Aachen, holländische Grenze, kann man ja mal machen. Aber dann, das ist auch noch ganz witzig, war dann Probearbeiten in den ganzen Betrieben und das war eigentlich überall, war ich gern gesehen und die wollten mich gerne einstellen, einfach weil ich halt schon was drauf hatte. So. Also du hast ja immer Leute, die kommen da rein und können Messer nicht halten und du hast Leute wie mich, die dann da reinkommen und irgendwie nur so, geht's jetzt los, ich habe meine eigenen Messer dabei, juhu. So. Aber das weiß ich nur für heute. Da war Herzberg 2004, saß ich quasi an meinem Stand da. Da war der noch viel, viel kleiner. Den haben wir zu viert betrieben, 24 Stunden lang das ganze Festival. Und habe diesen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Und ihm zugesagt, dass ich die Ausbildung bei ihm machen will. In Aachen
ja.
dann halt.
Ja.
Und das war halt echt gute Entscheidung.
Aber was ich krass an dir finde, ich meine, du hättest ja rein theoretisch ja, also ich finde es erstaunlich, ich weiß, ich kann mich so grob noch dran erinnern, weil ich habe ja zu der Zeit da im Keller gearbeitet. Also über diesen Zeitraum, ne, wo du auch damit... Aber was mich da erstaunt, ist, dass du eigentlich so relativ spät erst so richtig diese Leidenschaft dann für die Gastronomie für dich gewonnen hast. Also vom Erzählen jetzt erst. Du sagst, ich finde jetzt da mein Platz dann da drin. Ne? Weil eigentlich war ja alles gegeben. Du warst immer ja sehr, sehr als Kind immer auch aktiv und immer mit dabei. Aber dann denken wir ja gleich, entweder bist du dann komplett mit drin. Ne, da warst du auch einer aus dem, also wenn ich es richtig korrigiere mich bitte, einer aus diesem ganzen Kollektiv, war ja früher ein Kollektiv. Die anderen waren nicht immer so aktiv, wie du aktiv warst.
Ja, ich brauchte
also gastronomisch.
Geld, nein, aber guck mal, das ist auch ganz einfach. Nein, aber ich verstehe dich schon. Also das ist ja, dieses Ding ist bei mir, mit 15, 16 kam ich zu meinen Eltern und habe gesagt, ich brauche übrigens mehr Geld. Und dann haben die gesagt, ja, dann kannst du ja arbeiten. Und dann stand ich sonntags an der Spülmaschine vom Museumscafé und habe gespült.
Geil.
Eröffnungssatz meiner Mutter, wir kommen da zur Tür rein. Ich, 15 Jahre alt, hallo Leute, das ist mein Sohn, der Jonas, der spült heute hier. Guckt bitte, dass der nicht so viel Pause macht. Ja, danke, Mama. Das ist ja toll.
So, und das ist dann, geil an Christa.
Das war halt auch einfach so, ich hatte dann immer die Taschen voll Geld. Dann, ich habe, während ich Abi gemacht habe, habe ich quasi in der Woche 2 Kulturkellerdienste unter der Woche gehabt und am Wochenende Club 24, um 11 Uhr angefangen, um 6 Uhr fertig. Und dann irgendwann mit 20, wenn mein Vater keinen Bock mehr hatte, ging das auch so, Jonas, hier, machst du eine Abrechnung, bringst mir das Geld mit und dann, ich meine, Club 24, weißt du ja, das war schon ein bisschen Holz.
Ich durfte das auch eine Zeit lang machen. Ich fand das wahnsinnig eigentlich. Ja, wahnsinnig. Da bin ich bis morgens dann aus dem Club raus. Und das ist so, man kann, du hast die Taschen voller Geld.
Ja, und dann hat es
halt genau
Geld, Party, alles gut. So.
War viel Bargeld.
Aber ich weiß nicht, ich habe dann, also ich glaube für mich, dass ich dann Koch gelernt habe oder so, weil ich dann, ich weiß, kann ich dir nicht genau sagen, aber ich hatte dann irgendwie das Gefühl, das sind ja alles Sozialarbeiter gewesen, das ganze Kollektiv. Mhm. Ich dachte mir, einer müsste vielleicht auch mal so einen Gastro-Job lernen, bevor er da einsteigt oder irgendwas macht. Ne? Und dann, wie gesagt, dann bin ich halt
kurze Zwischenfrage, willst du das Bier trinken oder zurück?
Trink's ruhig.
Ah, okay.
Guten
danke.
Durst.
Also gut, danke, ja.
Genieß es. Fahren, ja. Ich freue mich auch schon wieder drauf.
Kann dir gerne noch einen zapfen, wenn du
so, aber dann Ausbildung gemacht, gefragt, dann ja. In krassen Läden gearbeitet, eine Wintersaison eingeschoben, so Kram halt. Aber dann war ich irgendwann in Wien, im Grand Hotel Wien. Und da war auch einfach dieses, da habe ich auch mit diesem Team total gefremdelt. Und das war dann halt echt so eine Horrorshow, weißt du? Das ist dann so, wenn du dich jeden Tag da zur Arbeit schleppst, also da war ich auch einfach so ein bisschen ausgebrannt. Das war dann 2010. Und dann habe ich da auch alle Zelte abgebrochen, bin erstmal hier nach Fulda und habe erstmal einen Monat gar nicht gekocht. Und dann habe ich für den Ralf die Vertretung gemacht, als er seine 3 Monate Indien gemacht hat. Habe da meine erste Küche im Prinzip geleitet für die Eltern im Museumscafé und dann war das auch wieder eine ganz andere. Das war die beste Zeit meines Lebens.
Ihr habt doch da so ein geiles Konzept auch noch mal reingebracht. Ich kann mich an das hat doch. Was war das? Das hat die S-Kamini hat da.
Sternekantine.
Genau, das fand ich ganz geil.
Das war auf jeden Fall geil. Aber das? Da haben wir quasi versucht. Wir haben halt einfach mal richtig mit Anspruch gekocht. Ja. So würde ich mal behaupten. So würde ich das nennen. Aber das war auch das Problem, dass das nicht gezündet hat. Das war einfach. Der Felix ist da ja ziemlich gut drin, das muss man ihm ja neidlos eingestehen. Weißt du, Idealismus ist gut und Sachen ausprobieren ist auch gut, aber du musst eine klare Vorstellung haben, was du da eigentlich gerade machst und was du da verkaufst. Also, das war einfach ein Riesenladen, wunderschön und laut, aber halt eher so ein Café-Bistro-Betrieb und wir haben dann da irgendwie abends einen Fünfgang, einen Sechsgang geschickt und einfach durch die Größe des Raums kamen sich die Leute mal alleine vor und so kam es halt nie so, dass halt das Ding mal voll war. Und mal abgesehen davon, da habe ich mir mal Sachen ans Knie genagelt, wenn da mal 100 Leute gesessen hätten, leck mich am Arsch, ey.
Das ist richtig. Du, ein paar Sachen mache ich auch aus gleicher Erfahrung heraus, wo ich dann aber sage, ja, wir haben es ja in manchen Sachen und gerade Museumscafé, Museumskeller habe ich ja viel Erfahrung auch mitmachen dürfen, auch erleben dürfen. Aber trotzdem finde ich das geil. Ich glaube, das war auch ein Stück weit vor der Zeit einfach, wie wir es oft in Fulda haben. Ich glaube, solche Konzepte können zu den richtigen Zeiten auch richtig durchballern und dann kommen wir wieder zum Thema, dann brauchst du aber auch ein Team dann dahinter, jetzt kommst du dann wieder, das machst du dann nicht mehr alleine. Wenn nämlich da 100 Leute sitzen, dann brauchst du Stationen, dann brauchst du verschiedene Leute an den Stationen, dann musst du es klar aufgeteilt haben, weil sonst, merken wir ja auch, gehst du in so einem Laden dann komplett unter. Ja. Aber die andere Frage ist die, da bin ich wieder auch wieder bei dir, man muss solche, also muss jetzt immer bescheuert, aber diese Läden natürlich auch analysieren und muss gucken, was ist überhaupt da gefragt und was wollen die Leute auch. So gehe ich teilweise auch damit ran und denke mir dann so, klar habe ich auch eine gewisse Vorstellung, aber dein Konzept, was du jetzt zum Beispiel im Ritter machst, das passt da perfekt rein. Du hast eine gewisse Größe, du kannst es gewiss bedienen.
Es hat Historie.
Und ich glaube, verstehe mich da bitte nicht falsch, ich glaube sogar, wenn du das nochmal nehmen würdest und nochmal in einen anderen Laden gehen würdest, der eine ähnliche Historie hat, vielleicht so ein paar Sachen aber nicht hat, ihr habt ja noch einen Hotelbetrieb, den ihr ja noch mitbegleitet quasi. Ich glaube, wenn du das noch ganz klarer aufstellst, ganz klarer noch nach draußen transportierst, dann könntest du nochmal, also ich weiß, ich kenne die Zahlen, die will ich auch gar nicht wissen, aber dann könntest du, glaube ich, nochmal das klarer on point bringen, das, was du da tust. Weil
ja, aber das fällt mir halt einfach immer schwer, weil ich ein viel zu ehrlicher Mensch bin.
Musst du ja auch nicht, am Ende funktioniert das ja cool.
Das ist ein super Stichwort, weil das sind so Sachen im täglichen Leben auch. Hast du mal geguckt, was auf so einer Fairtrade-Schokolade von Lidl hinten draufsteht? Auf so einer Fairtrade-Schokolade von Lidl, da steht, aller Kakao ist fair getradet. Außer dem Kakao, den wir aus Produktionsmängeln bis zu 40% damit reinmischen dürfen, wenn wir keinen haben, bla bla bla. Wo ich mir dann denke, so, Alter, warum dürft ihr da in Fairtrade? Ich wette mit dir, bei Lidl sind immer 39% des Kakaos Fairtrade gerade nicht verfügbar.
Der seine Jokolade macht, der ganz klar sagt, pass auf Leute, ich mache das nicht, um Kohle zu verdienen, ich will, dass die Schokoladenfabrik, jetzt schweife ein bisschen ab, das ganze System soll einfach fair und cool bezahlt sein und das muss einfach Geld kosten. Und der hat gesagt, du wirst bei mir ganz klare, transparent, du wirst bei mir keine Schokolade unter, weiß nicht, 2,60 Euro, 2,70 Euro, 2,80 Euro kaufen können. Weil das funktioniert hinten raus dann nicht. Und wenn du da mal durch die Regale gibst, im Supermarkt gibst, es gibt da keine Schokolade über 1,80 Euro, wo ich dann sofort wieder denke, da komme ich auf das Thema, wo ich denke, das kann ja dann am Ende gar nicht funktionieren.
Außerdem ist es einfach total schwierig. Also ich bin da jetzt, um mal kurz auf das Konzept vom Laden einzugehen, weil du das jetzt schon gesagt hast, wir tun halt unglaublich viel mit lokalen Händlern in Bio-Qualität uns beliefern lassen, wo kein Bio geht, also zum Beispiel bei den Schweinen, das ist der Herr Zentgraf aus Hildersbatten, der hat die in Ställen, in offener Stallhaltung mit Heu auf dem Boden, die können rausgehen, wenn die rausgehen wollen, der baut eigentlich hauptberuflich Kartoffeln an und seine Ausschusskartoffeln verfüttert er an die Schweine, weil das ihn immer so geärgert hat, die hässlichen Kartoffeln wegzuschmeißen und weil er sich dachte, wenn ich die Schweine auf die Äcker lasse, dann graben die Kartoffeln aus, die ich vergessen habe, aber egal, cooler Typ, cooles Konzept, mit dem mache ich gerne Geschäfte. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema, ich arbeite gerade an einer Bio-Zertifizierung, dass ich mein Restaurant bio-zertifizieren kann, einfach weil man damit auch Werbung machen darf. Und das ist halt auch wieder total krass, weil dann musst du dir einen Zertifizierer suchen, den kannst du privat bezahlen. Also dafür, dass du teurere Produkte kaufst, musst du gleich noch wieder Geld bezahlen. Und dann ist es auch bei diesen Zertifizierungen so, die kommen dann ein-, zweimal im Jahr vorbei. Mhm. Also außerdem, wir bezahlen die. Also die Unternehmer, die das machen, bezahlen die. Ich will jetzt nicht, aber Das wird auch noch kommen, das ist mein großes Ziel, aber das ist halt auch wirklich anstrengend, weil das Problem bei Bio ist halt auch oft dann immer dieselbe Qualität zu kriegen, wenn du die brauchst und nicht, wenn der Bauer dich anruft und sagt, ist gerade fertig.
So. Ja, das ist. Also, wobei ich glaube, das merkt man ja schon, der Weg wird ja, da einfacher werden, weil das wird.
Früher oder später machen Tönnies und alle am Wiesenhof machen dann halt nur noch Bio-Großhaltung. Dann sind Hennen auf dem Quadratmeter nicht mehr 140, sondern 39. Das ist dann.
Und ich bin aber auch wiederum der Meinung, Thema Bio hin und her, was ich wichtig finde, ist Thema Nachhaltigkeit, Thema Haltung. Und da auch gleich mal eine Frage nochmal an dich. Wir auch ja bei uns in unseren Betrieben, wir probieren auch, wir arbeiten mit Metzger Paul zusammen aus Flieden. Wir waren vor Ort, haben uns das angeguckt, die haben uns eingeladen, was ich schon mal super fand. Das muss man auch da wieder auch transparent schaffen. Und das ist zwar nicht biozertifiziert, weil um biozertifiziert, also von denen sind auch sicherlich ein paar Sachen, aber um das im Laden zu machen, muss ich hier nicht erzählen, das ist relativ aufwendig. Da muss dann alles auch wirklich stimmen und muss auch dann auch umgesetzt werden können. Also das kommt ja auch noch mit dazu. Auch im Operativen.
Ja, klar. Ne?
Also jede Aushilfe muss dann genau wissen, wie sie was zu tun haben. Das ist dann vielleicht, wenn der Prozess erstmal in Gang ist und das funktioniert, ist es auch dann einfacher. Aber wenn es nicht ist, schwierig. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren da und wir legen dann auch Wert drauf. Wir haben uns das angeguckt. Wir haben uns da die Schweinehaltung angeguckt von seinem Lieferanten. Er ist ja Metzger.
Ja.
Wir haben uns das angeguckt.
Guter Metzger ist Gold wert.
Wir haben uns die Rinderhaltung da angeguckt. Und wenn du das allein da, wenn du da siehst, wie das da funktioniert, wie das lebt, wie die mit den Tieren umgeht, das ist mir schon mal unfassbar viel wert. Und dann kann ich schon mal mit viel, deutlich besserem Gefühl, kann ich es dann auch verkaufen am Ende des Tages.
Ja, auf jeden Fall.
Guckst du dir das auch an bei dir, deine Lieferanten?
Hast ja,
du
mit denen,
also du fährst hin?
Ey, ich hatte mal was ganz Tolles. Mein Rindfleisch kommt von der Stadtbäuerin in Niederrode.
Ja.
Die Andrea Helmer, das ist eine ganz tolle Person, aber die, da kaufe ich halt alle meine Eier. Also wir haben in meinem Betrieb nur Bio, also Bio-Eier, echte Eier. Und ich würde mal sagen, da haben wir auch schon ein Alleinstellungsmerkmal für einen Betrieb mit Hotel und Frühstück und schieß mich tot, weil die anderen haben eigentlich in der Regel Tüten voll Ei von Wiesenhof. So. Gibt's auch ein Bio?
Darf ich mich melden? Ja. Wir haben Bio-Eier. Ja, da haben wir einen riesen Anschluss mal bekommen.
Aber mit Hotelbetrieb natürlich.
Ja, ja,
weil ihr
mit
Bio beworben habt, ohne Bio zertifiziert zu sein.
Und da habe ich das Erste, was kam, habe ich gesagt, Alter Vater, was ist mit euch los? Und ich glaube, ich wurde angeschwärzt, weil woher soll es kommen? Alte Schule, Frühstück. Da haben wir mal eine Zeit lang haben wir diese Station gehabt, wo frisch die Eier zubereitet wurden. Ich verstehe das Prinzip, aber mich hat das damals geärgert, weil ich Bock habe ja auch mit solchen Produkten zu arbeiten.
Nee, wo vor allem man denkt ja so, ey, wer sehen will, kann meine Rechnungen sehen. Da steht drauf.
Alles gut.
Aber dann brauchst du halt eine Zertifizierung.
Ja, pass auf. Und dann kam als allererstes, da kam nicht erstmal irgendwie ein Gespräch suchen, es kam ein Schreiben, aus Kassel kommt es dann, oder Gießen, weiß nicht, kommt ein Schreiben. Also pass mal auf, Abmahnung, und wenn du es nicht machst, kostet 3.500 Euro.
What?
Ich rede gerade von Eiern.
Wenn die Bürokratie mal richtig funktioniert.
Dann habe ich da angerufen und habe die gefragt, Entschuldigung, wir machen ein Spiegelei. Also, was soll da passieren? Das ist, und wir kaufen das, ich kann es so zeigen. Das
ist ja Öl-Bio.
So, und dann, wusste ich da nicht. Dann hat die mir gesagt, ja, da geht es ja auch um die Zubereitung. Sprich, ist das Öl-Bio. Und dann war ich dann erstmal so echt vom Kopf gestoßen, weil ich mir gedacht habe, scheiße, du willst da irgendwie, legst da Wert drauf. Und das Perverse ist, Jonas, ich habe dann gesagt, okay, pass auf, wenn es dann nur ist, dass wir damit Werbung machen, dann nehme ich es raus. Was mich geärgert hat, weil dann natürlich will ich auch diesen Aspekt nutzen. Wir wollen damit uns klar positionieren. Wir wollen damit Werbung machen.
Und, was schreibst du dann einfach? Dann schreibst du Ei in Bio-Qualität.
Ja, dann haben wir nicht gemacht.
Darf ich auch eine Zwischenfrage ganz kurz?
Ja.
Weil wenn du sagst, und das hast du ja gerade schon ein bisschen angedeutet, das wird privat bezahlt, der dich zertifiziert.
Ja, ja.
Also wie authentisch ist das dann? Weißt du, wer im Aufsichtsrat
von der größten Zertifizierungsstelle in Deutschland ist? Bioland, Natur, nein, keine Ahnung. Halt, muss ich, aber halt, ist es so, dass halt große Lebensmittelproduzenten sitzen dann in Aufsichtsräten von Biozertifizierungsstellen. Und ich habe mal einen Artikel in der Taz gelesen. Da ging es darum, da hat so ein ehemaliger Biokontrolleur, ich meine, das weiß man jetzt auch nicht, ob der das nicht nur erfindet, aber der hat halt gesagt, er war halt so korrekt und so dahinterher, dass dann halt die Betriebe angerufen haben, haben sich über ihn beschwert, dann wurde er halt woanders eingesetzt.
Viel schlimmer finde ich eigentlich, wir haben einfach weggelassen. Wir haben wir arbeiten trotzdem mit und wir lassen es einfach weg. Was schade ist, weil da kommen jetzt viele Faktoren mit rein. Auf der einen Seite sage ich, wir haben ja schon einen höheren Einkauf, was wir bewusst eingehen, weil wir diese Qualität haben wollen. Jetzt dürfen wir dann nicht nach draußen gehen. Das heißt, wir können es dem Gast, ich bin immer ein Freund davon, so blöd sie tu Gutes und sprich drüber. Ich glaube, dann ist auch derjenige bereit,
dass ich es mache. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe mich damit mittlerweile auch so arrangiert, es ist halt auch wirklich so, es ist natürlich der Schlimmste, der behauptet, er verkauft Bio, verkauft gar kein Bio und macht dann irgendwie den vierfachen Umsatz. dann es muss irgendeine Kontrolle geben. Hey, das ist ja wie mit der Demokratie. Es muss Gesetze geben, es muss irgendeine Kontrolle geben, sonst geht's halt nicht.
Da muss ein anderes System hin.
Wenn man mal doof auf der falschen Seite steht, ist ja auch egal. Aber wie du schon sagst, mir ist es einfach auch das Wichtigste ist mir an der ganzen Chose, dass ich das Zeug möglichst von hier kaufe.
Ich meine, du musst bei der Geschichte musst du eins bedenken. Jetzt hast du eine ehrliche Haut wie dich. Ja. Meinetwegen auch noch wie ich, dann gibt es aber noch ein paar andere, und da will ich jetzt keiner einen Pranger stellen, dann gibt es ein paar andere, die eben nicht ehrlich arbeiten, sondern immer genau dann qua damit, also sprich, es ist auch schwierig, das A zu kontrollieren, es ist schwierig, da eben keine Kontrolle beziehungsweise das laufen zu lassen, weil ich habe mich dann mal schlau gemacht, ich habe bei einem, das war in Corona, in Lockdown-Zeiten, habe ich quasi eine Art Seminar mitgemacht, was ich viel schlimmer fand, digital. Dann wurde das alles vorgestellt, deswegen so ein bisschen kenne ich mich aus, habe ich Infos drüber. Ich finde es super interessant, ich würde das total gerne machen. Das Problem ist, es werden dir aber am Anfang so viel Steine in den Weg geworfen. Und das, was du im Prinzip sagst, du musst da relativ viel schon investieren und musst dann noch Bammel haben, wenn du mal einen Fehler machst, der passiert. Das wird hin und das, was
ich immer da. Du bist bei 90% praktisch.
Wo viel gearbeitet wird,
da passiert so viel mehr auf den Deckel dann, als jemand, der gar nichts.
Und wenn dann mal eine Kontrolle kommt, die dann kommt, und dann kriegst du auf den Deckel und dann kriegst du aber so richtig hart auf den Deckel, wie mit einem Schreiben, 3.500 Euro. Du kannst auch gerne was anderes trinken, wenn du möchtest.
Ne? Das ist noch, ja, ich hab schon. Ich nehme diesmal, jetzt nehme ich einen Tonic Water. Ich bin hier voll im Flow.
Weißt du, und dann das habe ich dann auch offen in diesem Seminar gesagt. Ich so, das ist doch doof. Dann bin ich sofort dann wieder, wo ich sage, da gehe ich auf Abstand, weil ich sage, ich kann das doch gar nicht in einer gewissen Größenordnung. Bei uns ging es nur darum, dass wir konventionelle Ware und Bioware haben. Und das ist noch mal komplizierter.
Nein, aber du musst eine Teilzertifizierung machen. Das ist das Ding. Also du musst
quasi. Aber das wird mir alles schon zu kompliziert. Ja, wird immer. Mir schon zu viel.
Aber eine Teilzertifizierung für Bio-Eier ist zum Beispiel ganz easy, weil das ist ja wirklich ein überschaubares Produkt. Das ist, du bestellst bei deinem Bio-Eier-Händler deine Eier. Dann hast du da nur diese Eier stehen. So. Und dann kommt zweimal im Jahr ein Chico Controlletti und kontrolliert, ob da Bio-Eier stehen. Dann sagst du, ja, da stehen Bio-Eier. Der findet auch nirgendwo ein Tütenvollei. Dann hast du deine Zertifizierung. Teilzertifizierung, das fängt dann an. Das kostet dich dann vielleicht 450 Euro im Jahr. Das gehe ich jetzt, wie gesagt, als nächstes an, weil ich das einfach mal austesten will. Aber egal, wir haben jetzt viel zu viel über so
Spitzchen. Ich bin ja generell oft im Ritter gewesen, jetzt auch gerade im letzten Jahr, ne, im Sommer und so weiter.
Ich und nicht ihr.
Gut. Deine Frau war auch da mit ihren Freundinnen.
Scheiße.
Naja, und das ist ja zum Beispiel.
Ich habe die Rechnung gesehen.
Dass ihr mit geilen Produkten kocht und so weiter, das war mir schon klar. Aber dass ihr da so viel Wert auch auf Bio und Regionalität und so weiter legt. Und deshalb ist es eigentlich schade, dass ihr damit aktuell vielleicht gar nicht werben dürft. Weil ich finde das eine mega.
Ja, aber, jetzt muss ich auch mal der Fairness halber sagen, es ist halt so bei mir. Wie gesagt, wenn du dann halt. Wenn die Hochzeit kommt und du hast nichts mehr da, dann musst du halt manchmal losziehen und musst dir halt was anderes kaufen. Ja. Also das, deshalb sage ich ja, mein Problem ist eigentlich mehr, dass ich einfach eine ehrliche Haut bin, weil ich das dann einfach, andere Leute, die haben da überhaupt kein Problem, die schreiben dann, wir haben 20% aus Bio und so, alles klar, für uns kein Problem. Aber das, ich fühle mich dann so, als würde ich die Leute anlügen. Hm. Weißt du, ich finde das auch, ich sage das ja auch mal den Kellnern, das ist halt einfach so, es ist ja auch einfach mal so, wenn du da jetzt schreibst, die Kuh kommt aus Niederrode, dann ist es auch schon so, hell yeah, was geht bei uns? Und wenn dann der Kellner noch dazu erzählen kann, yo, die macht in dritter Generation.
Kurz, Cola trinkt ihr? Cola trinkt ihr?
Warum?
Ja oder nein?
Ich trinke auch eine Cola.
Ja, super.
Zum Bier gibt es auch mal einen Drink, den der Felix
macht. Ihr könnt weitersprechen so lange, ja.
Alles klar.
Ich befürchte,
könnt ihr eigentlich knobeln?
Ja. Redet ihr mal weiter, ich mache so lange Getränk.
Dann bist du der letzte Stand, wo wir jetzt in deinem Werdegang waren, war auf jeden Fall, dass du dann angefangen hast im Museumscafé bei deinen Eltern. Und dass ihr da verschiedene Sachen ausprobiert
habt. Und da war ich jung und wild und da habe ich meine Eltern überredet, dass das Beste, was man machen kann, ist auf jeden Fall richtig ins Ausbildungsgeschäft einsteigen. Und dann hatte ich eine Brigade.
Und dann hast du ausgebildet?
Ja, ich hab dann einen Ausbilderschein gemacht und dann habe ich angefangen, also da musste ich ja machen, weil der Ralf weg war. Und dann wir hatten schon zwei Azubis. Und dann hat sich das halt einfach so ergeben, dass ich ein paar mehr hatte. So. Ja. Also ich weiß nicht, dann kam noch ein guter Bekannter von uns mit amerikanischen Wurzeln. Ah, auch den habe ich zum Koch ausgebildet.
Ach krass, okay. Siehst du, das wusste ich gar nicht.
Nee, aber und weiß nicht, das war einfach, dann war das schöne Museumskeller. Du bist aus der Tür der Küche raus, wenn du arbeiten musstest. Und in 70% der Fällen war eine heiße Party direkt vor deiner Küche. Stimmt. Im Museumskeller.
Ja. Boah, das waren so wilde Zeiten.
Das war so gut, ey. Oh
Mann, ey. Das war also
jugendfrei, ungebunden.
Das war echt wild.
War ein hartes Ding.
Stimmt.
Ja, und dann, als dann Ernst und Christa quasi beschlossen haben, aufzuhören, mit also ich merke, Rentner zu werden, da kam halt das Angebot, dass ein Bekannter von denen das Hotel Ritter kauft.
Und jemand für die Küche gebracht hat.
Naja, und dann halt gefragt hat, ob wir das Restaurant kaufen.
Wollt ihr das weiter oder soll ich jetzt schon vorstellen oder wie wollt ihr das machen?
Der Felix sagt immer noch 2-3 Wörtchen dazu, aber mach du erstmal fertig.
Auf jeden Fall. Ja, das unmoralische Angebot, den Ritter zu übernehmen. Und da ich immer schon damals der Meinung war, ich will ein Abendrestaurant und kein Mittagsbistro und die Konditionen hervorragend waren, habe ich dann zugeschlagen.
Wann war das?
2015. Mit dem Karl Munzinger zusammen. Als Duett.
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 So, ich bin fertig.
So, was da haben wir da Feines?
Naja, ich bin ja netter Kerl. Ich weiß, habt ihr ja schon öfters kennengelernt. Ne? Ich muss ja nicht immer mit jedem Alkohol trinken. Das akzeptiere ich natürlich, wenn jemand mal keinen Alkohol trinken will. Und von daher kann ich ja da auch drauf reagieren.
Ach so, alkoholfrei oder was?
Und das ist für mich eine absolute Neuentdeckung. Vor 2 Monaten haben die Freunde, Freunde wäre ein bisschen übertrieben, aber also wir haben uns kennengelernt und wir waren uns sofort sympathisch. Das sind, da steckt die Heimat GbR dahinter. Also nicht wir, leider. So. Da haben wir sie kennengelernt aber, weil wir auch, die haben die gleiche Firmierung wie wir, haben die auf der Bar, auf einer Barmesse kennengelernt. Anyway, die machen den Heimat-Gin. Und die haben ja auch einen alkoholfreien Gin rausgebracht, der nennt sich Vogelfrei. Und was sie jetzt vor kurzem rausgebracht haben, beziehungsweise letztes Jahr, und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber ich finde den, feier den total. Auch wieder vogelfrei, allerdings die alkoholfreie Rum-Variante. Den ersten Rum alkoholfrei, den ich kenne.
Das kann ich mir gut vorstellen, Rum alkoholfrei.
Jetzt habe ich euch einfach mal quasi klassisch Rum-Cola gemacht.
Darf ich da mal dran riechen?
Nein. Und wir trinken erstmal. normalerweise würde ich da wirklich einen Cuba Libre draus machen, jetzt noch eine Limette reinpressen, aber ihr wart so gierig und heiß und wolltet mich schon gleich beschimpfen.
Oh, die Illusion ist perfekt, Mann.
Und, ja, und das ist die, ja. Und wir hatten es ja, schau mal, ich finde es schon gut, ey.
Das ist echt eine gute Täuschung. Euler, da musst du dann aufpassen. Da kommt bestimmt auch der Placebo-Effekt gleich zum Tragen.
Genau.
Da finde ich ja lustig, Jonas, weil du sagst, man muss täuschen. Ich finde ja, das ist ja auch manchmal, da könnte ich ein Thema ansprechen oder auch mal, das ist aber vielleicht anders. Das heißt täuschen. Auf der anderen Seite, ich finde es ja auch sau interessant, das ist jetzt komisch, dass ich das sage, aber du kannst damit einen Drink kreieren, wo dich schon mal keiner zukekst. Hatte ich ja bei den alkoholfreien Ginny besprochen. Nee, da haben wir nicht verdient. hab auch nicht mehr so viel.
Es ist total, ich kann dir nur eins sagen, es ist so abgefahren, keinen Alkohol zu trinken.
Ja, glaube ich.
Da wirst du ständig. Das können Leute überhaupt nicht wahrhaben. Nein, das ist ein total verrückter. Bist du bei der, bei der Stiefoma, bist du zum Weihnachtsessen und dann, komm, jetzt trink mal einen Wein mit mir. Komm, ja. So, ich hatte halt voll Bock und ich war so, nee.
Felix wusste ja nicht, dass du kommst und hat nur vorher gefragt, ja, was mache ich denn dann für Alkohol? Trinkt der Gast überhaupt Alkohol? Weil wir schon zwei Gäste schon hier hatten, die trinkt keinen Alkohol, trinken generell nicht.
Toll.
Da sag ich nur.
Okay, egal, ja.
Dann sag ich. Entschuldigung, sag ich noch zum Felix. Okay, der Gast, der jetzt kommt, trinkt auf jeden Fall Alkohol. Habe ich noch groß angekündigt, weil ja, wenn man in Ritter essen geht, das ist ja das, was ich da so auch da mache, endet das Essen ja immer damit, dass du auf jeden Fall mit einem Tablett voll mit irgendwelchen Schnäpsen kommst.
Absolut,
ja. Und man verkosten muss.
Ja,
ja, aber nicht bei allen Gästen. Nicht bei allen, aber bei denen, die ich kenne. Ich meine, es ist ja auch immer so eine
Scheiße, du kennst aber alle Gäste, ne?
Ich kenne schon ein paar. Aber ich meine, da gibt es auch lustige kleine. Ich hatte mal, da war ich auch selber. Also man ist ja als Chef auch einfach krank auf Arbeit. Es gibt ja immer nur einen, der darf Überstunden machen bis zum Umfallen, der darf krank arbeiten, das ist der Chef. Und dann bin ich auch bei so einer Hochzeit mit dem Tablett voll mit Schnapsflaschen und Gläsern da in den Raum reingekommen und mir war so, dann auch noch die Maske irgendwie auf. Und dann wollte ich das auf den ersten Tisch stellen und direkt erstmal so Chong irgendwie.
Alle weg, fuck.
Die Schnäpse, aber ich hab's noch gerettet. Also ich hab's noch gefangen und konnte dann schnell wieder aufbauen so. Aber das ist schon einfach, ja, aber ich meine. Das ist doch das Geheimnis, warum es immer noch Griechen gibt, oder? Jammers.
Aber Jammers. Das ist wirklich gut. Das ist geil, ey. Nein, ich finde das, ich verstehe völlig, was du meinst. Ja, auch wenn das immer doof auf meinen Munde hört, weil man wird immer so, man ist das komisch, wenn man keinen Alkohol trinkt.
Ja, aber warum trinkst du keinen Alkohol?
Also es ist ja völliger Quatsch, ne, tatsächlich.
Aber das ist echt eine krasse Sache.
Da finde ich ja immer wieder geil, an diesen neuen Varianten nochmal auch eigentlich Quatsch, so ein Argument zu nehmen, dass man sagt, man macht sich einen Drink und da würde ich keiner fragen, warum trinkst du heute nicht? Das ist so, das ist auch gesellschaftlich ja vielleicht bei uns auch so, wie du schon sagst, man ist suspekt. Ich finde das spitze und ich fand es krass. Ich kannte es nicht, gebe ich ehrlich zu. Ich kannte die Rum-Variante nicht. Also Gin kenne ich ausgiebig. Also viele mittlerweile, aber bei Rum war ich, bin ich neu. Nein,
auf den Rum,
und die haben das, ich finde, auch perfekt und lecker getroffen.
So, da können jetzt zunächst die schwangeren Bräute bei ihren Insektempfängen erstmal Rum-Cola sich reintun. Das ist doch geil.
Und dann guckt Fadi ganz komisch in der Ecke. Schatz! Und dann muss ich noch besprochen sein, das ist mir scheißegal, heute geht's.
Die ganze Flasche.
Excellent Arschloch.
Geil. Nee, aber schmeckt echt gut.
Harriet, hast du vollkommen.
Ja, aber guck mal mit dem.
Ich kann auch anders. Ich kann auch nett sein. Ich kann mich auf den Gast drauf einlassen.
Ganz neue Seiten.
Ja, neues Jahr, neues Glück.
Mit dem Ritter ist halt auch einfach so, dass. Ich habe ja mit dem Ritter, mit der Übernahme total viel zeitgeschichtliche Dokumente. Als alter Student der Zeitgeschichte habe ich die natürlich sofort erkannt.
Na klar, auf jeden Fall.
Geerbt. Und da ist halt echt richtig cooles Zeug dabei. Also ich habe da zum Beispiel eine Urkunde hängen, das ist mir aber auch erst letztes Jahr klar geworden. Also der Ritter hatte letztes Jahr, glaube ich, 175-jähriges Betriebsbestehen. Weil da hängt, eine Urkunde von 1961. Alles Gute zu 100-jährigen Betriebsbestehen.
Ach,
also Gott. Quasi, ja, kein Spaß. 1861 haben die da die erste Schankerlaubnis gekriegt. Und weißt du, was das mal war? Viele sagen ja dann, das war eine Poststation. Stimmt gar nicht, ihr Idioten. Der Ritter war was ganz anderes. Der Ritter, die Poststation war unten in der Löhrstraße, da wo Köhne geschlafen hat und so. Aber der Ritter, da haben die Kutscher ihre Gespanne hingebracht, dann war hinten, da wo der Parkplatz heute ist, war ein riesiger Hof für die Pferde, da haben die ihr Gespann abgegeben, das Gespann wurde versorgt, dann sind die vor den Ritter und dann haben die ganze Nacht gezecht und getrunken mit ihren Kutscherkollegen und dann sind sie morgens wieder auf den Bock und sind weitergefahren.
Zwei Dinge, ne?
Und das ist auch mal cool. Das war mein Pferdestall. Und was war es dann ab 1920? Da war dahinter eine Autogarage. Also sprich, da konntest du mit deinem Auto in den Ritter fahren, konntest dein Auto da hinten abstellen, der Schrauber hat mal nach Öl geguckt und so. Ah,
okay. Das schreit total alles nach einem neuen Konzept. Irgendwas musst du mit Drive-In machen da hinten.
Drive-In hatte ich überlegt. Das ist ja auf jeden Fall, ey. Im zweiten Lockdown hatte ich Drive-In überlegt. Ja. Nämlich, man hätte ja vorne reinfahren können und dann da in den Durchgang bestellen und dann hinten Ausgabe. Aber das war mir dann einfach alles so, ey. Ich meine, wer mich kennt, weiß ja, ich koche gern à la carte in meinem Restaurant. Und vielleicht biete ich noch für Leute, die kein Geld haben, das mache ich ja immer noch jeden Donnerstag, Essen an. Aber ich hatte da keinen Bock drauf. Ich kann dir das schwer erklären. Im ersten Lockdown hätte ich es noch gemacht, aber im zweiten dann...
Ihr müsst weiterreden, ihr müsst nicht immer auf mich achten. Ich mache einfach mal, ich kriege trotzdem.
So. Ich hätte mal eine Zensurbrille mitbringen müssen. Nein, aber ich hatte dann... meine Frage nicht. Ich empfand das so im ersten Lockdown. Da war man noch voll so... Jetzt ist Kreativität gefragt. Wir müssen irgendwas machen. Dann hast du das gemacht. Und dann im zweiten Lockdown war nur so, oh, fuck it. Also, weiß ich nicht.
Ja.
Da hatte ich einfach, da, vor allem als es dann immer länger und länger ging, dann so, oh, fuck it.
Ja, bin ich beide. Ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, da sind wir uns auch ein paar Sachen auch ähnlich. Trotz alledem macht man und probiert trotzdem dran zu bleiben. Aber ich bin da völlig dabei. Man wird so müde. Das war für mich so dieses Krasse eigentlich bei der ganzen Geschichte.
Den Mangel verwalten macht einen fertig.
Ja, und das ist so, dann man resigniert dann ja auch irgendwann, weil ich hatte irgendwann mal für mich so einen Moment, wo ich so mir gedacht habe, egal was du tust, was du machst, egal wie kreativ, wie und was du überhaupt am Ende des Tages, ich könnte sogar Freibier ausschenken und es kommt einfach keiner. So, ja. Punkt. Und das, ja, wobei ich mir das nicht nehmen lassen will, ich habe ja trotzdem, und das ja, du ja auch,
man
nicht, das
ist so eine Art Winterschlaf.
Ja, man hat ja auch Bock, was zu machen. Man ist ja, ich meine, das ist ja der Grund, warum wir das ja alle am Ende des Tages machen oder auch machen sollten, wie ich empfinde, dass wir wollen das, weil wir einfach Bock haben, Gastgeber zu sein. Wir haben Bock, dass wir mit Leuten, dass sie zu uns kommen, was erleben. Und da bin ich bei Harry völlig, ich bin da zu selten bei dir, aber das ist allein so, wenn ich an die zweimal, die ich jetzt im Sommer, oder ich war jetzt im Sommer hinten in diesen, dass auch so Schmuckstücke sind, dass im Biergarten hinten gesessen habe, da geht's, klar.
Wann habt ihr den umgebaut?
Das hat der neue Besitzer 2015 gemacht.
Und das ist
einer der schönsten Hinterhöfe.
Ja, das ist aber das ist, was man ja nur so bedingt erstmal weiß oder ich das vielleicht so mitbekomme. Ich meine, ist ja nicht, bei dir funktioniert es ja.
Das ist ja auch bei Touristen so.
Das ist ja auch
dieses, ihr seid ja alle ab und zu im Jahr mal Touristen. Man freut sich doch immer, guck mal, du taumelst durch Rom, Barcelona, ist mir scheißegal, irgendeine große Stadt in Europa. Bist total genervt, deine Kinder schreien, deine Frau geht dir schon auf den Sack die ganze Zeit, wir müssen mal nach dem Weg fragen, so, ja, keine Ahnung. Und dann irgendwann siehst du irgendwie so einen Durchgang, der wächst irgendwie, keine Ahnung, da wachsen die Trauben irgendwie raus und denkst, wir gehen da aber durch und dann kommst du da hinten und dann ist da irgendwie ein Ort der Ruhe, man kann sich hinsetzen, irgendwas bestellen, so, wir essen jetzt erstmal was, so. Aber nein, wir essen jetzt, und dann kommst du erstmal runter, so. Und nicht irgendwie vorne da an der Rampler sitzen und keine Ahnung, also ich finde, die größte Schwierigkeit ist doch die, ach, ich weiß, ein Leben ohne Gäste ist halt auch einfach nicht vorstellbar. Also, das, weißt du, das ist doch das Problem. Ich meine, ich sag das jetzt, das ist ja ein Podcast, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten ihr habt.
Ja, die sehe ich auch übrigens. Ne? Ich habe ja auch nicht verstanden, aber das ist auch, also das kann ich dir gleich mal erklären.
Es gibt manchmal extrem fordernde und anstrengende Gäste. Ich sag das jetzt mal diplomatisch. Aber das ist ja, das ist wie mit den Leuten, die irgendwie mit Corona so Probleme haben, dass wir in der Diktatur leben. Das ist ein verschwindend geringer Teil, unter dem leiden alle anderen mit. Aber die anderen Gäste, die netten Gäste, es ist so toll, Leute zu werden. Oder ich hatte jetzt, das war auch schon, als zu wenig los war, sitzen zwei Frauen bei mir und essen, dann unterhalte ich mich mit der einen nach dem Essen, ob es geschmeckt hat, ja, alles super. Und dann ging es irgendwie so, ja, und ihre Schwester wohnt in Hamburg. Ich sag, meine Schwester wohnt ja auch in Hamburg, bla, bla, bla. Und dann, ja, meine andere Schwester, die ist jetzt aus Hamburg nach Ahrensburg gezogen. Was? Ahrensburg? Da wohne ich ja. Ach, da wohnen sie. Und dann, in welcher Straße wohnt denn ihre Schwester? Ja, im Wulfsdorfer Weg. Hat ja auch. Das ist total abgefahren. Also, so diese, dass du halt mit Menschen zu tun hast. Menschen, nicht Maschinen. Und manchmal wünsche ich mir von Gästen auch so, wir sind Menschen, keine Maschinen. Und wir, also gerade wenn es so richtig voll ist, so im Sommer, es ist richtig voll, alle schwitzen. Und die Gäste sehen ja auch, dass wir tierisch Stress haben. Und wenn meine Kellner schon Stress haben, was glaubst du, was dann in meiner wohnzimmergroßen Küche gerade los ist, wenn wir da irgendwie für 120 Leute im Biergarten schicken?
Wir trinken Bierchen.
Und dann hast du irgendwie so Gäste, so, ich nehme noch ein 0,1 Bier. Und dann sagt der Kellner, nehmen Sie doch mal 0,5, ich komme ja alle 10 Minuten vorbei. Dann kriegst du gleich wieder bei Google hingeschrieben. Also der Kellner, die Kellnerin, die war ja so resolut und das war ja bösartig. Und dann so, oh Mann, ey.
Ja, das macht ja, das ist ja, aber nochmal, das macht ja aus, warum wir das ja, warum wir das, also so sehe ich das zumindest, warum wir das alle ja irgendwo machen. Wir haben Bock auf die Gesellschaft, wir haben Bock auf Leute, wir haben Bock auf Menschen. Und das ist ja auch das, wo wir im Lockdown ja auch dann und auch jetzt bis oder auch immer in dieser Phase auch drum gekämpft haben. Das ist unser Geschäft. Und das ist ja auch das, was wir ja auch selber als Gast, als und alle, wie wir hier sind, warum geht man in eine Kneipe, warum geht man in ein Restaurant, warum geht man in einen. In eine Bar, wie auch immer, du, oder auch in den Club. Man will am Ende des Tages will man unter Leuten sein, man will eine Atmosphäre genießen, man will auch Kulinarik genießen auf jeder Ebene. Da haben wir auch alle Bock drauf. Das
ja, außerdem, kommen. Es gibt halt so wenige Orte in unserer modernen Zeit, wo man einfach mal, auch wenn man es wahrscheinlich nie tut, aber ich sehe da ein schönes Mädchen, ich gehe einfach mal rüber. Ich sehe da einen schönen Menschen. Der sieht ja interessant aus oder du hörst irgendwas vom, also gerade auch im Club oder Kneipe, dass man so unmittelbar jemanden kennenlernen kann.
Sehr schüchtern.
Nein, aber das ist ja, es ist ja einfach möglich. Also ja. Ich finde das auch immer so abgefahren, wenn mir die Leute erzählen, es wäre so schwierig, irgendwie zu jemandem rüberzugehen und zu sagen, hallo, ich bin der und der, willst du was trinken? Das ist das Bescheuertste auf der Welt, aber es funktioniert. Das ist einfach so. Aber wenn ich dann immer denke, was mein Sohn 15 mit seinem Handy so, wo hast du deine neue Freundin eigentlich kennengelernt? Oh, ich fand ihre Instagram-Fotos geil, dann habe ich ihr mal geschrieben. So, alles klar. Aber so im wahren Leben würde er sich das nie trauen, rüberzugehen und zu sagen, hier, du siehst aber scharf aus. Aber da ist dann so, oh ja, geil, da schreibe ich mal. So, also ist halt total verrückt.
Also, da kommt es ja wieder schwer mit dazu. Am Ende des Tages, so eine Phase wie mit der Pandemie trägt natürlich nicht dazu bei, weil es gar nicht die Möglichkeiten gibt. Da bin ich auch mal gespannt, wie das alles wieder sich entwickelt, wie das wird. Mein Junior ist komplett in die Pandemie reingegangen, in der Phase, wo eigentlich genau das losgeht. Mhm. So, und da bin ich mal sauer, das interessiert mich schon, wie das wird.
Ja, aber ich sehe das beim Noah auch. Also Noah ist mein Stiefsohn. Mein Sohn, das war blöd. Aber
können wir rausschneiden, kein Problem.
Ach Quatsch, lass drin.
Wir können es doch nicht rausschneiden.
Ja, aber das ist doch einfach so, guck mal, ich habe ja jetzt einen Erfahrungswert, ich habe jetzt zwei Töchter mehr und muss dir sagen, ich merke keinen Unterschied. Meine Liebe gehört den allen drei gleich. So, das ist einfach, die anderen sind halt kleiner, die brauchen einen halt noch viel mehr, aber bei dem ist ja auch so. Der war 14, als es mit Corona losgeht, jetzt wird er 16 in vier Monaten. Und als ich so alt war wie der, da bin ich jedes Wochenende in die Stadt und dann bist du ein Stadtwächter und dann hast du dich da reingeschlichen und hingesetzt und gehofft, hoffentlich fragt hier mal niemand, wie alt ich bin und dann und nochmal 10 Tierschli bitte so. Also, ja, was weiß ich. Oder, ja, aber
das war Wintergarten, oder?
Jetzt, ja, Wintergarten, nee, aber gibt's auch einen. Gibt's auch einen,
ach so, das weißt du natürlich.
Ne? Aber Kirschli gab's immer im Wintergarten, wenn man Geburtstag hatte, so viele wie alt man geworden ist.
Nein, gratis.
Doch, da musste man seinen Ausweis zeigen.
Geht das heute noch?
Also, wenn ich mit 50 gehe, ich mal hin und teste es aus.
Jeder mal mit der Urkunde und sagt, ich bin der Ritter.
Genau.
Ich habe da neulich gecatert, gegenüber im La Bohème unten.
Das hat, ach komm, ja, ja.
Hat eine Freundin von mir hat geheiratet und dann wollten die gerne Catering haben. Also sie wollten einmal nach der Hochzeit bei uns essen. Mhm. Also Freundin, eine Bekannte, eine Kneipenbekanntschaft hat geheiratet.
Hast du mal einfach Hallo gesagt, ne?
Die Kneipenbekanntschaft, die dann auch, als sie den kennengelernt hatte, vor mir sagte, der sieht aus wie du und ist wie du. Wurde so, Alter, ja okay, ich gehe dann jetzt mal hier drei Plätze weiter. Nein, aber, nee, aber war total witzig. Aber die hat dann erst bei uns mit der Familie richtig gegessen und dann haben die da unten abends Party gemacht im alten La Bohème. Das war auch echt abgefahren. Da kam ich rein und dachte mir so, Alter, hier war, das ist ja die Zeit stehen geblieben.
Genau cool, so, die ey. Haben einfach rausgeräumt, abgeschlossen, kannst rein, fertig.
Ja, denn da, der Robert hat da Geburtstag gefeiert, ne?
Ja.
Aber das war eine Zeit lang doch zu.
Ja.
Und dann hat das doch vor ein paar Jahren erst überhaupt wieder.
Es ist jetzt oder? Eine reine Event-Location. Also
ja, aber das macht okay. Der, das organisiert der, dem das Haus gehört quasi ja. Mit.
Genau.
Ah, okay.
Ich weiß nicht, ob das noch ist, aber. In dem Haus hat auch mal ein Freund von mir gewohnt. Das waren auch echt abgefahrene Wohnungen. Da fühlte ich mich so urban und hip, ey. Ja, so mit dem Aufzug hochfahren und dann über Fulda gucken und es ist nicht der Aschenberg, das war doch super.
Okay, ja. Ich musste mal hin, da war ich noch nicht oben drin. Ich war nur da im Keller. Ja, aber krass, ey.
Ja, aber wie gesagt, ich meine, mit dem Ritter ist dann halt auch so, da muss ich ehrlich sagen, also ich kann das nur jedem empfehlen, mal eine Gastro aufzumachen. Das war echt. Die schönste Zeit waren eigentlich die ersten 2 Jahre. Da kam kein Geld rein, da habe ich über meine Verhältnisse gelebt. Aber es war geil. Da haben, also, ach, es ist einfach. Und die Leute, mit denen man arbeitet, das, die liegen mir auch einfach wirklich am Herzen.
Ja, voll.
Weißt du so, ich meine, heute Fachkräftemangel, braucht ja keiner mehr drüber reden, ist die Wahrheit, ist übel. Aber die du dann hast, so und auch diese Konflikte, die man mit denen manchmal hat. Oder auch, ich habe einen Auszubildenden, der wollte schon zweimal, also das ist, der ist aus Afghanistan ursprünglich und wollte schon zweimal abbrechen und dann jedes Mal so, nee, du kannst hier gar nicht abbrechen, das machst du nicht für mich, das machst du, damit du einen Abschluss hast in Deutschland, damit du einen Beruf gelernt hast, damit du dann eine Bleibeperspektive hast. Das ist so.
Geil.
Und dann, also, und ja, der hat, darf jetzt nicht arbeiten, weil die haben ihm jetzt seine Ausbildungsduldung entzogen, weil er keine gültigen Papiere vorlegen kann, so. Aber wo du dann echt denkst, zweimal stand ich da und hab das einfach nicht gelten lassen. Kündigung, geh weg.
Du nicht. Aber wenn du sagst, klar, die Anfänger, also bei mir war es auch so, die Anfänger waren, die waren auf jeden Fall spannend. Ob es die beste Zeit war, weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Weil ich es auch unfassbar anstrengend fand, weil so, klar, war's super lustig und super interessant, wie sich das entwickelt hat. Auch
aber
wie
bei dir ist es auch anders als bei mir. Guck mal, ich habe einen Betrieb übernommen.
Ja.
Dann habe ich den Leuten, die da vorher gearbeitet haben, bis auf die eine Spülerin gesagt, tut mir leid, ich kann euch nicht gebrauchen.
Das
weil ihr
war
habt
gut.
In dem Laden, ihr habt hier gearbeitet, als ich hier nicht war und bei mir wird das anders, als es hier ist.
Ja.
Während du zu den ganzen Leuten, die du da übernommen hast, ja eine Beziehung in der einen oder anderen Art hattest.
So, ja, wobei übernommen, ich habe ja den Löwen, da haben wir also, ja komplett gecuttet.
Ich meine jetzt bei alten Schule.
Ja, als Schule gebe ich dir recht und da hätte ich auch im Nachhinein hätte ich anders arbeiten müssen, da bin ich bei dir. Aber jetzt zum Beispiel beim Löwen war es echt so, das war, aber dann natürlich war das auch ein Tacken anders, aber das sehe ich trotzdem, ist es für den Anfang immer, aber das ist schon sehr spannend, ich finde es sehr spannend.
Auf jeden Fall, aber vor allem, du hast so dieses Konzept gemacht, du hast gesagt, so machen wir das und davon weiche ich keinen Schritt zurück und dann irgendwie so 6 Monate später, Karl, das können wir nicht mehr so machen. Wichtige Strategiesitzung, 23.30 Uhr im Tresen am Eck. Das ist eine super Idee von dir gewesen, aber nee, das können wir so nicht mehr machen.
Die haben wir doch alle da, die Strategiesitzung.
Ja, aber das Schöne an dem mit einem Partner das zu machen, ist einfach, du hast immer einen, wenn keiner mehr kommt, der kommt. Der, das ist auch sein Geld. Der kommt zu dir und der macht alles mit dir, was gemacht werden muss, wenn alle Stricke reisen. Das ist quasi, das ist mehr als eine Ehe. Und dann, wie gesagt, der Karl hatte sich ja dann entschieden, es nicht mehr weiterzumachen nach unserem ersten Pachtvertrag.
Also ist ja ausgelaufen. Und dann,
ja, nein, also okay. Wir hatten ja quasi 5 Jahre. Ja. Und nach den 5 Jahren, der
wie
Karl...
Wie lange machst du es jetzt?
Seit 2015, also 7 Jahre bald.
Hey, ganz ehrlich, das...
Also ach so, das war das, was du vorhin erzählt hast, dass kurz vor der Pandemie...
Ja, das war super geil, Der Karl, also das hat er ja schon ein halbes Jahr vorher beschlossen. Und das ist auch okay, wir sind ja noch immer sehr gute Freunde. Was, ja. Da sage ich ganz ehrlich,
ist auch,
einen Laden 5 Jahre zusammengeführt zu haben und auseinanderzugehen und Freunde zu sein, Also, und das meine ich wirklich ernst. Absolut, so, das ist das Tollste, was wir da gemacht haben. Das Scheiß auf den Ritter, Scheiß auf alles, aber das ist wichtig. Mhm. Menschen. Cool. Aber der hat aufgehört am 28. Februar 2020.
Oh nein.
Und am 18. März habe ich den Laden abgesperrt, erstmal für 4 Monate.
Dann gehst du auch ins Essen, ey.
Scheiße.
Nee, aber das ist wie beim Backgammon. Der Karl gewinnt durch Glück, ich gewinne durch meine Ausdauer und Zähigkeit. Und meine Sturheit vielleicht.
Ah, krass.
Nein, aber ich bin auch einfach stur. Und ich bin auch ein Mensch. Ich meine, viele Leute sehen mich ja immer, oder so bin ich auch. Also ich würde mich jetzt selbst einschätzen als einen witzigen, offenen Mensch, mit dem man echt ziemlich viel coole Sachen machen kann. Absolut, und auch so. Ja. Oder auf den man sich irgendwie verlassen kann. Aber ich bin halt auch einfach, ich habe schon Ehrgeiz. Also das kommt immer nicht so rüber, aber es ist, ich mache das schon auch einfach, weil ich das will. Weil ich will.
Aber ja, das dann hast du da, das, was ich vorhin gemeint habe, nee, das stimmt insofern nicht. Du hast Ehrgeiz. Das, was ich damals schon gesagt habe, du bist dann schon an den Dingen dran. Wie gesagt, du warst einer der wenigen aus diesem Kollektiv, da will ich keinem zu nahe treten, ist ja eh allen sein Ding. Ja, die dann gesagt haben, ey, ich will Kohle verdienen, was mache ich? Auch da zu sagen, dann bei den Eltern reinzugehen und dann so eine Aussage von Christa, das ist aber typisch Christa, aber es ist genau aber richtig.
Christa ist die Beste.
Es ist genau richtig, wenn du, weil wenn am
du
Ende... Den,
weißt du, was Christas Lebensgrundsatz ist, mit dem, also meine Mutter, die musst morgens früh aufstehen, damit die Kinder was zu essen haben und schickst sie in die Schule, dann fängst du an zu arbeiten und dann arbeitest du schön die ganze Zeit und dann irgendwie... Dann mittags muss auf jeden Fall die ganze Familie zusammen Mittag essen, weil sonst haben wir alle Fühlung verloren irgendwie. Dann gehen die wieder arbeiten, dann kommen die auch irgendwann nachts nach Hause. Aber eigentlich ist halt so, man kann erst zur Ruhe gehen, wenn man die Tagesschau geguckt hat oder wenn die Feier vorbei ist. So. Weil sonst hat man den Tag nichts geleistet. So. Das ist einfach, aber das...
Das stimmt, von Chris habe ich auch tatsächlich echt viel gelernt, gerade gastronomisch im Sinne von, weil ich bin ja auch kein Gelernter und habe dann da angefangen, das fängt simpler mit 3 Teller tragen von... Ach komm, jetzt machst du da, willst du Eis haben?
Ja, ich meine, der Placebo-Effekt.
Nee, der wirkt.
Nein, das geht so. Aber keine Cola.
Pur.
Ich trinke jetzt hier das älteste Kultgetränk der Zeit, nämlich Rum Tonic.
Und da bin ich auch dankbar bei, ich bin fast eigentlich leer, da bin ich auch dankbar deiner Mutter, weil sie da auch, ich fand Christa auch nie krass in ihrer Art, also das war immer sympathisch, direkt. So, du wusstest irgendwie, also mir ging es immer
du
so,
weißt du wusstest, woran du bist.
Du wusstest, wo dran bist und wenn sie dir was gesagt hat, hast du es gemacht, fertig. So.
Genau.
Und das war, also ich fand das immer völlig cool. Also es war.
Ja, oder schon auch die Art von meinem Vater. Das ist ja eigentlich das, wie ich. Also ich meine, gerade in der Sturm- und Drangphase als Koch ist man halt leider echt ein bisschen cholerisch. Und das ist halt einfach, weil man diesen Druck halt irgendwie da rauskriegen muss. So, sonst kann man nicht mehr klar denken. Aber. Wenn ich mich jetzt heute damit vergleiche, wie ich früher war, dann ist das schon einfach anders.
Also, bist du cholerisch in der Küche?
Ja, ich bin nicht mehr so, wie ich mal war. Aber ich bin, also ich kann mich schon ärgern, aber weißt du, der Unterschied ist halt der früher, da stand ich dann vor dir und ich bin ja, ich sag mal, ich bin eine Erscheinung. 1,90 Meter, 130 Kilo. Wenn ich die Klatze habe, wird es noch schlimmer für die, aber dann...
Jetzt schwierig, nö zu sagen.
Dann wurde das schon laut, so.
Okay.
Also das ist bei mir halt das Ding, dass ich, wie von meiner Mutter gelernt, ich gehe dann halt abends mal zu und sage, hier, tut mir leid, aber es ging jetzt nicht gegen dich, es ging um die Sache und die Sache ist das Wichtigste. Also das sage ich denen heute genauso noch, es geht um die Sache, weißt du, das ist das Schöne und Traurige an der Gastronomie, das ist mir scheißegal, was in deinem Leben gerade los ist. Das ist auch scheißegal, also gerade bei einem Auszubildenden nicht, aber bei jemandem, der für mich arbeitet, die mittlerweile auch ein echt gutes Gehalt kriegen, das ist mir egal, was privat passiert. Da sind meine Gäste, die sind jetzt da. Das ist echtes Geld, echte Gäste, das echte Leben. Und jetzt funktionierst du einfach, weil sonst geht das mit uns nicht.
Mhm.
Also, Entschuldigung, aber das
aber,
ist einfach...
Aber das, Jonas, sehe ich, das ist also egal in welcher Tonlage, nicht ganz egal, aber sehe ich nicht als cholerisch an. Ich finde, cholerisch ist so, wenn du nicht mehr in der Lage bist, das rational
das
zu überblicken.
Wird.
Und wenn es dann wird es automatisch
unsachlich.
Eigentlich
ist man cholerisch, weil man selber schlecht vorbereitet ist. Das ist meine Meinung.
Nee.
Nein, doch. Also nein, es gibt auch noch andere Choleriker. Aber guck mal, mein Grund, warum ich die Leute früher angeschrien habe, ist ganz klar, dass ich nicht gut, also dass ich nicht gut genug vorbereitet war und dass ich einfach in dem Moment, ich habe das dann gemacht und habe das irgendwie hingekriegt, aber ich brauchte ein Ventil,
Dann hast du es kompensiert damit. Dann hast du damit deine Schwächen überspielen wollen.
Da bin ich heute aber cholerisch, nicht so glücklich mit.
Aber cholerisch, deswegen bewusste Frage, weil ich zum Beispiel für mich, das war ein kleiner Prozess, aber klar festgestellt, und auch danach arbeite ich auch noch, ich will mit Cholerikern nicht mehr arbeiten.
Ja, genau.
Weil das bin ich gar nicht.
Ja, genau.
Und das mache ich nicht. Aber es kann trotzdem, und das auch zum Beispiel Küche, habe ich auch schon mal gesagt, da herrscht ein anderer Ton. Und da, also Ton relativ, da herrscht auch eine andere klare Kante. Das muss auch dann funktionieren, weil was ich vorhin schon gesagt habe, da muss strukturiert, das muss klarer ablaufen. Da muss es auch jemanden geben, der klare Ansagen macht, der da eine klare Richtung vorgibt. Und dann kann der Ton auch mal rougher werden, das kann auch mal ein bisschen, das habe ich auch zum Beispiel genossen.
Es wird halt irgendwann laut und kurz.
Aber es also ist nicht schlimm.
Nicht mehr, kannst du bitte kurz runtergehen und ein Stück Brot holen, damit wir den Gästen so... Und jetzt sofort! Nicht weg sein, wieder hier sein. Keine Ahnung.
Und ja, aber das ist, auch da hat ja eine Veränderung stattgefunden. Das muss man ja auch nicht immer noch laut machen. Aber, ich rede aber das dann direkt und klar und deutlich. Aber cholerisch, und da habe ich zwar die Erfahrung gemacht, das ist für mich ein totales No-Go. Deswegen habe ich gefragt, weil das ist total schon unsachlich. Das wird dann nicht mehr rational. Ja. Das wird dann auch nicht mehr verständlich für den, der dann gegenüber ist. Und das ist für mich völlig deplatziert.
Deshalb kann ich deine Definition gerade eigentlich ganz geil irgendwie, wenn man selber nicht gut genug für die Situation vorbereitet war und dann das kompensieren muss.
Aber es gibt auch noch, der Felix meint, es gibt auch noch andere Choleriker.
Es gibt die können,
die schreien einfach aus Prinzip die ganze Zeit rum. So.
Aber warum ist das so ein Klischee inzwischen? Das verstehe ich nicht.
Naja, das ist
also, jetzt nicht das Klischee in Küchen. Wenn die Leute am offenen Herzen operieren, schreien die sich ja auch nicht. Da ist der Stress ja wahrscheinlich noch mal einen Ticken höher als in der
Küche. Naja, aber wenn du am offenen Herz operierst, das ist so. Da ist Patient X, ne? Dem legen wir jetzt hier einen, wir tun jetzt unser Bestes, wir haben uns da gut drauf vorbereitet, wir haben es schon 1000 Mal gemacht und wir haben auch gar keinen Zeitdruck dabei, außer wenn jetzt beim Patienten, der am Abkacken ist, ne? Wenn das jetzt halt so eine Not-OP ist oder so. Und wenn der stirbt, das ist wieder beim Tormann beim Elfmeter. Weißt du, der Tormann, der braucht keine Angst haben vom Elfmeter, wenn er hält, ist er der Held, wenn er nicht hält, ist normal, ist ein Elfmeter, ja. Weiß ich nicht. Wenn
ich
da einer.
Grad, nein, aber. Vergleiche gerade zu greifen, die wir gerade
an. Ja, Entschuldigung. Nein, aber ich sage ja, die Ärzte in Deutschland sind ja super. Das sind ja quasi die besten Torhüter der Welt, sozusagen. Aber dann, wenn du einen am Herz operieren musst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt, einfach höher, als wenn du irgendwas anderes, als wenn du einen verstauchten Fuß hast. So. Aber
ich glaube, grundsätzlich ist es in der Gastro deswegen so, weil wir nochmal, da will ich jetzt keine Vergleiche in die Gesundheitswesen oder etc. ziehen, wir müssen immer so on point sein. Das muss immer so, das ist ein hoher Zeitstress. Und du kannst es nicht planen.
Also guck mal, du bist bei VW, heute müssen wir 1000 Autos vom Band laufen lassen, dann fangen wir mal an und lassen 1000 Autos vom Band laufen. Bei uns ist so, Scheiße, steht gar nichts im Reservierungsbuch. Dann fängst du an so, hier, du brauchst heute nicht kommen und dich brauche ich auch nicht. Und dann irgendwie abends fährt der Bus vor und dann denkst du so, ach du Scheiße. Mm, okay. Und dann sind natürlich alle schlecht gelaunt und du bist schuld, weil du bist der Chef. Ja, du hast nämlich XY gesagt, er braucht nicht kommen. Und dann musst du danach durch und musst die irgendwie motiviert halten. Weil du kannst ja dann, wie gesagt, die berühmten Durchhalteparolen, dann stehst du aber den Leuten und sagst, hier, einmal noch, jetzt letzter Schwung und dann räumen wir auf und dann gehen wir erstmal einen trinken und es wird schon irgendwie alles gut. So, ne?
Das muss man auch mal dazu sagen, wenn dann so ein Abend gerockt wird, wenn es dann doch irgendwie dann funktioniert hat, dann ist es ja auch das krasse Gegenteil in Anführungsstrichen. Dafür steht die Gastro dann ja auch. Dann kann man das dementsprechend auch, dann sind wir groß drin, dann können wir es super feiern.
Ja, vor allem leiden los, auf jeden Fall.
Das geht wunderbar dann.
Und man denkt sich irgendwann so, um 3 Uhr nachts am Training so, morgen ist ja auch noch ein Tag. Ich sollte vielleicht so mal einen Gang runterschalten.
Und dann denkst du ja am nächsten Morgen, wenn die gleiche Geschichte wieder so passiert, der Bus fährt vor, ach fuck, hättest du das gestern Abend doch nicht so gemacht. Yeah. Aber ich glaube tatsächlich, dieser Zeitfaktor ist das. Aber ich will immer kurz, da will ich ein bisschen drauf rumreiten. Es ist nicht dieses Nicht-Vorbereitet-Sein. Das kann man immer haben, das ist aber dann eine Kritik. Und das ist das, was du ja dann auch für dich dann ja mitgenommen hast. Ich genauso. Man lernt ja dann daraus. Mhm. Und dann wirst du ja auch wieder automatisch ruhiger. Der reine, die habe ich erlebt, oder beziehungsweise die erlebt, glaube ich, jeder für sich, der ist und bleibt cholerisch, egal was am Ende des Tages ist. Natürlich wird es ausgelöst durch Fehler, aber diese Selbstreflexion fehlt mir dann bei dem reinen Choleriker, der daraus dann lernt und sagt, beim nächsten Mal mache ich es dann was besser
und anders. Ja, aber guck mal, als ich Koch war, als ich noch als angestellter Koch mich verdient habe, also von 2004 bis 2015, so, also eigentlich bis 2010, ab 2010 habe ich ja dann mit den Eltern gearbeitet, aber das war ein Ton, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch einfach nicht vorstellen. Das ist so.
Das finde ich also, auch so guck faszinierend, mal, das ist, weil das hört man ja immer von den Köchen.
Das ist irgendwie, wegen Kleinigkeiten werden dann Leute beschimpft, wo du denkst so, ich hatte das im Deidesheimer Hof mal mit einem Auszubildenden, okay, der hat auch echt einen richtigen Bock geschossen. Ne? Der hat, ja, der war zum, der Praktikant, erstes Lehrjahr, sollte mir da helfen im Sterne-Restaurant. Und da war ich halt hoffnungslos kann ich heute ehrlich sagen, hoffnungslos überfordert, aber dabei. Also das war, ja guck mal, ich habe da angeheuert im Deidesheimer Hof. Direkt, also ich war nach der Ausbildung, habe ich eine Wintersaison in Lech am Arlberg gemacht. Das war mega geil. Deshalb kann ich heute so gut Skifahren, aber danach kam ich wieder.
Après-Ski.
Nee, Après-Ski habe ich nie gemacht. Das geht mir nur auf den Sack. Ey, besoffene 50-Jährige in Skiklamotten brauche ich jetzt nicht in meinem Leben. So.
Gut, im Eck haben sie keine Skiklamotten an. Alles andere passt.
Guck mal, weißt du, was das Geile war? Ich hatte dann ein Zimmer, da habe ich jeden Morgen in Lech am Arlberg direkt auf den Arlberg und die anderen, das war wie als wäre ich im Urlaub. Okay, dann musste ich halt jeden Tag so 8 bis 12 Stunden arbeiten gehen, das war aber okay. Mittagspause bis Skifahren gegangen. Geil. Und dann gab es immer so Partys, die da im Ort von der Ortsjugend, vom Ortsjugendverein organisiert wurden für die Leute, die in der Gastro arbeiten. Und in meinem Hotel, also Oberlech, gibt es keine Straßen, da ist alles untertunnelt. Also du fährst mit einer Seilbahn hoch und gehst dann unten in den Tunnel rein, ja, und bist dann in den Versorgungsgängen, wo kein Tourist je hinkommt. Und in unserem Hotel gab es im Aufenthaltsraum einen Bierautomaten. Das war das einzige Hotel in Lech mit Bierautomaten.
Bierautomat.
Guck mal, du musst dir das mal überlegen, die oberen 10.000, die da irgendwie für eine Woche Urlaub in Lech in meinem Hotel mal locker pro Person 6, 7, 10.000 Euro hinklettern. So, ja? Die fahren dann da mit der Bahn hoch, die der Besitzer meines Hotels mal gebaut hat, als er jung war. Der hat quasi die Sonnenburg in Oberlech. Und dann kommst du da mit deinen 3 Paletten Bier aus dem Aldi, fährst du dann irgendwie da in der Bahn hoch mit den ganzen Touristen aus Russland und sonst woher. Und die fragen sich immer nur, die steigen irgendwie nicht oben aus, wo verschwinden die immer? Weil du dann immer unten in die Katakomben rein. Nee, und danach war ich dann im Sternerestaurant. Das war wirklich so, ich habe die Anzeige über Rolling Pin, das ist so eine Webseite, da kann man weltweit Jobs als Kellner oder Koch suchen. Habe ich diesen Job gefunden im Sternerestaurant in Deidesheim. Und das ist quasi 2 Orte weg von der Geburtsstadt meiner Mutter, von Neustadt an der Weinstraße in der Pfalz. Schöne Pfalz. Super Ort, bester Ort in Deutschland. Wenn ich mal irgendwann reich und berühmt bin, ziehe ich dahin. Aber nein. Aber da habe ich mich einfach beworben und da war ich Jungkoch. Also sprich, überhaupt nicht dem Profil entsprochen. Und ich war ja auch nur Jungkoch mit einer Wintersaison und 2 Jahren Ausbildung. Und da die halt niemanden gefunden haben, haben die mich dann eingestellt als Entremetier, also sprich, alle warmen Beilagen, alle Suppen, alles für Entremetier. Jeder Nudelteig, den die Leute in diesem Zeitraum gegessen kam von mir. Und ich musste viel Nudelteig machen, das hat mich echt...
Scheiße.
Auf jeden Fall, da habe ich angefangen und ich kam dahin, das kann ich nie vergessen, an meinem ersten Tag, ich komme da rein, kommst du erst durch die große Küche oben vom St. Urban, dann gehst du eine Wendeltreppe aus Stahl runter in die andere Küche, in die Eingeweide und dann kommt der Sous-Chef und schreibt mit dir eine Liste, was du jeden Tag für die Karte machen musst. Und ich nehme dieses DIN A4-Blatt und fange an zu schreiben. Dann schreibe ich so, was ich jeden Tag machen muss. Dann drehe ich das um. Dann schreibe ich weiter. Dann sehen wir, Herr Liebisch, haben Sie vielleicht noch mal ein zweites Blatt?
Ach, du Scheiße.
Und dann, allen Ernstes, das soll ich jeden Tag alles frisch machen? Wie soll das denn gehen? So. Und dann, da bin ich jeden Tag irgendwie um 7 Uhr morgens reingeschlichen, wenn noch keiner da war und habe das Radio angemacht. Und dann war das abends immer... Da saßen wir immer um 1 Uhr nachts zum Chef nach dem Putzen. Dann sagt der Chef, wann fangen wir morgen an? Und dann sagt der Gartenmoschee, 13 Uhr. Dann sagt der Patissier, au, oh, 13 Uhr, lass mal lieber 12, Mann. Dann guckt er nicht so an, 8, 9. So, dann wurde festgelegt, wir fangen um 1 an. Ey, Chef, wenn ich um 1 komme, dann sind wir alle,
dann kommst du
halt nicht um 1. So wurde dann so, ah, so läuft das hier, alles klar. Okay. Und dann standst du da jeden Tag in diesem Keller ohne Fenster und hast gekocht. Und es war das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Aber es war auch der Horror.
Glaube ich.
Also ich sage dir ganz ehrlich, auch im Winter bist du da rein, da war es draußen dunkel, wenn du reinkamst. Und wenn du abends raus bist, war es dunkel. Und die Angst, diese unglaubliche Angst vor jedem Service. Also, dass du was nicht hast, dass das schlecht ist, dass das... Krass. Also wirklich krass. Aber da war es ja auch so, da war der Chef auch nicht cholerisch, aber der Chef, der war halt schon auch krass so in seinem Tun. Aber das war ja auch, also ich verstehe den ja auch. Nur das ist dann halt auch so, du stehst dann da ganz alleine. Also da kommen 40 Gäste und wollen High Class essen. Wenn die wüssten, dass dann halt da der Jungkoch Jonas Sporer nach einer Wintersaison am Arlberg steht er hier und kocht jetzt für euch das tolle Essen. Und keine Ahnung, das ist halt irgendwie, werde ich nie vergessen, ich habe es mal so verkackt. Da hat er zu mir nur gesagt, geh mir jetzt einfach aus den Augen. Und es war auch wirklich genau so. Dann habe ich meine Sachen liegen lassen, weil ich musste ja direkt gehen, unaufgeräumten Posten, und bin gegangen. Und dann am nächsten Tag kam ich wieder und dann sagte er, na, alles klar, neuer Tag heute, auf geht's. Also, außerdem werde ich noch nie vergessen, als ich da gekündigt habe und bin dann nach Wien ins Grand Hotel Wien gegangen, da kam er bei mir vorbei, da habe ich gerade oben Vertretung gemacht im St. Urban für den Patissier, weil ich war halt auch so ein Joker-Typ. Also du konntest mich quasi auf den Patissier stellen, du konntest mich auf den Gartenmoschee stellen, das ging alles ganz gut.
Ach krass, okay.
Aber dann kommt er da rein und probiert das Eis, was ich gemacht habe. Und dann steht er da und sagt so, hier, nur weil du jetzt für mich viel gearbeitet hast, glaubt man nicht, dass du anders jetzt weniger arbeiten solltest. Und ja, recht hat er gehabt so. Also ich... Weiß nicht, das ist halt auch mal so, rückblickend ist es sowieso alles irgendwie gar nicht so schlecht. Aber der Druck war hoch, der Druck ist hoch und heute ist es halt auch so, ich kann ja auch die ganzen Leute verstehen, die diese ganzen Fertigprodukte kaufen für ihre Betriebe, weil sie einfach kein Personal haben. Aber das kann es ja halt einfach nicht sein. Also
ich glaube, das ist es auch am Ende des Tages nicht. Da entwickelt sich auch was, wo die Leute auch wieder eine Wertschätzung haben, auch im Ausgehen und auch dafür dann bereit sind zu bezahlen. Du bist dafür ein Bombenbeispiel. Da hat man Bock drauf. Aber es wird auch seine Daseinsberechtigung geben für andere Bereiche, wo das auch mit den Artikeln noch weitergeht. Auch da wiederum mal, ich finde auch nicht alle Artikel, Fertigartikel sind schlecht. Das darf man nicht vergessen.
Also wenn
ich allein das Thema TK sehe, TK war vor 10, 15 Jahren verpönt, hast du auf keinen Fall machen dürfen. Und auch wenn du es, durfst du nicht aussprechen. Mittlerweile gibt es ja auch da Produkte, die ja durchaus ihre Daseinsberechtigung haben.
Ja, aber ich meine, wir machen uns ja auch selber so Sachen. Also das ist ja, wenn 100 Leute ins Restaurant kommen, dann können wir nicht anfangen.
Du kannst nicht alles en point machen.
Ja.
So,
also aber das ist ja gesagt, ich meine, wenn man meine Küche ist kleiner als dein Laden, Mann. Und da steht der Spüler noch mit drin und ich und meine Jungs und Mädchen und machen da rum so. Ne?
Das ist halt nur nackt arbeiten, dann wird's lustig. Aber das ist auch krass.
Ich habe mal barfuß gearbeitet.
Echt?
Auch eine lustige Geschichte. Da habe ich...
Ich glaube, Jonas muss auch noch mal einladen.
Auf jeden Fall.
Nein, da habe ich quasi in einem großen Kipper habe ich meine Demi-Glace, also meinen Soßenansatz für braune Grundsoße, habe ich schön gekocht. Das sind dann so 300, 200 Liter irgendwie.
Ich finde gerade die Brücke zu den Barfuß, finde ich gerade schwierig.
Ja, komm jetzt. Aber ich muss dafür kurz aufstehen, sonst verstehst du das nicht. So, und dann bei so einem großen Ansatz, da tust du halt die ganze Zeit Fett und Schaum oben runterschöpfen. Ne? Mhm. Mit einer großen Kelle, weil es ist ja ein großer Kipper. Und dann habe ich da mittags, quasi alleine war ich noch da, war noch keiner da und wir hatten ein paar Gäste, dann haben die irgendwie was bestellt. Dann tue ich diese Kelle da rein, drehe mich um und in meiner unglaublich coolen Baggy-Pants, weil ich ja ein Kind der 90er bin, bleibt der Haken von der Kelle hängen.
Fuck.
So eine große, das ist fast ein halber Liter. Und dann laufe ich so beschwingt los Richtung Herd und ziehe diese Kelle raus und schütte mir diesen halben Liter kochend heißen Lava hier rein. Und da ich keine Sicherheitsschuhe trage in meiner Küche, sondern Sambas hatte ich zu dem Zeitpunkt an, sind meine Füße so instant verbrannt, weil es oben, wo die Schnürsenkel sind, reingelaufen ist. Dann habe ich die Schuhe weggekickt, aber es war ja keiner da außer mir. Das heißt, ich bin dann halt barfuß weiter durch die Küche und die Füße haben gebrannt wie Sau und habe das Essen gekocht, erstmal fertig. Oh nein. Aber da hatte ich auch richtig Spaß. Also ich habe mich schon so viel verbrannt. Man verbrennt sich immer, man verbrennt sich an jedem Arbeitstag.
Guckt die Arme an eure.
Also aber egal, ehrlich. Aber da ohne die Füße, das war echt verrückt.
Das muss man euch köcheln, leider habt ihr, also ihr habt ja, ich bin ja der Meinung, das mache ich keinen Köcher am Schlag. Also ist so, Punkt. Da kann man positiv und negativ sehen. Aber da muss man auch einen Hut vor euch ziehen. Also ganz ehrlich, die Tatsache allein, unter welchen Umständen, auch körperlich tatsächlich, ihr einfach weitermacht. Allein die Tatsache, wie oft, also dass ihr euch schneidet, das ist ja für euch in Anführungsstrichen gang und gäbe, das macht man.
Na, schneiden ist schon scheiße. Also schneiden,
ja, aber trotzdem geht's weiter.
Das stimmt schon 10, 15 Jahre her. Da hast du, ich weiß nicht, um was es da ging, da haben wir uns unterhalten, da hast du den Satz zu mir gesagt, das werde ich niemals vergessen, hat der Jonas gesagt, weißt du was, ich bin ein Koch. Nur wer heiß anfassen kann,
kann auch heiß lieben.
Ja. Habe ich nie wieder vergessen.
Aber da gibt es noch mehr von. Es gibt ja auch, ist der Koch noch so beschissen, der muss ich nur zu helfen wissen. Aber mit den Händen kann ich aus meinem Salamander ein Blech mit 300 Grad rausnehmen und noch vor mir auf den Tisch stellen. Das geht. Und da habe ich, das tut schon weh. Aber das Abgefahren ist
mit der Zeit. Machst du es dann, Mann?
Ja, aber das ist doch
bestimmt. Ja, weil es geht. Also wenn du echt im Stress bist, du bist im Stress und dann greifst du zu deinem Tuscher und das ist nicht da. Dein Filet für, keine Ahnung, 400 Euro wird gerade durch. Dann greifst du halt zu, ey.
Du weißt, was totales Spiel ganz gern von der Küche ist?
Richtig heiße Teller.
Richtig, und das im Service hinschicken und dann nichts zu sagen.
Das ist asozial. Dann, ja. Willst du da habe ich auch noch eine für dich. Stehe ich im Deinsheimer Hof am Herd. Und da hatten wir so einen großen Glühplattenherd. Das wird heute gar nicht mehr gebaut. Das sind die besten Herde der Welt. Aber da erzählen die dann die ganzen Küchenplaner, das wäre alles Energiebilanz, scheiße. Aber da hast du eine riesige Glühplatte.
Also kannst eine dicke
Gussplatte.
Ne?
Ja. In der Mitte machst du auf und da ist ein Feuerring. Und dann machst du da wieder drauf und dann kannst du halt 1000 Soutösen gleichzeitig,
überall, ne?
Überall, ja. Super geil. Dann kommt die Bedienung rein und bucht um 22.30 Uhr war Küchenschluss, um 22.25 Uhr bucht sie einen Côte de Bœuf für zwei. Also quasi ein Filet, Mittelstück vom Filet für zwei Personen. Und das dauert halt 45 Minuten, bis das fertig ist. Okay. So, du dumme Kuh. Und dann sagt der Sous-Chef, der Junior-Sous-Chef zu mir, stell die Teller auf die Klüppel. Da dachte ich so, nee, das kann, stell die Teller. Und dann ist es halt so, ich bin der Befehlsempfänger. Dann habe ich zwei Teller auf die Klüppel gestellt. Dann standen die da 45 Minuten, Porzellan, ja. Dann habe ich die mit Handtüchern runtergenommen und habe die vorne hingestellt und habe gesagt, wir können das nicht machen. Und er, richte jetzt dein Gemüse an. Und dann richte ich mein Erbsen-Möhren-Gemüse an und es verbrennt direkt auf dem Teller. Ich so, wir können das, wasch die Teller ab. Boah, Alter, echt? Dann hab ich die Teller abgewaschen und dann hat er da drauf angerichtet und die Bedienung hat er angefasst, hat sofort weggezogen, aber der Teller ist mit abgerauscht, weil ihre Haut dran festklebt und dann durften wir es nochmal machen, der Vollidiot, ey. Aber
das
weißt du, das ist einfach
drüber.
Asozial.
Das ist asozial.
Ist wirklich asozial.
Aber die Spielchen aber, gibt's.
Aber das meine ich
aber
ja
damit, dann Frage, ganz kurz,
das meine ich ja damit, so was wird bei mir nie laufen.
Die andere
das
Frage, einfach, also,
das geht gar nicht.
Ja, das, also es gibt ja diese, ich musste nicht so extrem machen, manchmal
ja,
so
ein
Spaß.
Bisschen sich necken.
Genau, ein bisschen
was
necken.
Ich das neckt
aber sich. Interessant finde ich die Frage, weil die Diskussion haben wir ja auch, und ich bin ein totaler Freund, auch das Thema Service-Küche probieren zu vereinen. Wie du es vorhin zum Beispiel gesagt hast, dass es logisch ist, umgedreht by the way genauso, wenn der Service da draußen die Hütte voll hat und der einfach zu tun hat, ergo gerade im Restaurant kannst du davon ausgehen, die Küche brennt genauso. Punkt, fertig, aus. Umgedreht ist es genauso. Da ist oft ein Twist, hat man gleich auch schon das Thema zwischen Service und Küche. Die einzelnen Bereiche meinen dann immer, ja, ey, nur bei mir ist die Bongleiste voll und der Service popelt gerade in der Nase. Ist ja auch Quatsch. Umgedreht genau das Gleiche. Und da nämlich die Frage, weil das ist nämlich manchmal, also du hast, das probiere ich auch den, meinen Leuten immer wieder dann zu sagen, du hast ausgeschrieben, Küche bis 22.30 Uhr. Punkt.
Ja, genau, fertig.
Und dann muss jeder damit leben und das ist dann Abfuck für euch?
Das versuchen sie ein paar Mal.
Da, da muss
dass
aber,
dann ja, deine Köche dir die Küche zumachen, ja, ja.
Ja, aber das funktioniert dann nicht. Dann muss man leider auch damit leben, dass dann die Karte, dann ist es da und dann, kann,
nein,
dann ist es
vollkommen richtig.
Da muss jeder durch, feiern.
Wenn du mal anfängst, das gibt es ein tolles Kapitel von Anthony Bourdain in seinem wundervollen Buch Geständnis seines Küchenchefs, aber wenn der Hauch des Todes über deinem Laden hängt, aber wenn du so Sachen anfängst, das geht immer schief, dass du dann irgendwann sagst so, dann kommt dein Koch und sagt, ist eh nichts los, komm, wir machen mal zu.
Nee.
Tu es auf keinen Fall.
Nee.
Das muss auf sein, solange wie es dein Buch
ach,
steht.
Ach, wir machen Spaß draus. Die sind jetzt immer pokern in der Küche, dann ist die Küche blöd.
Aber soll ich dir mal einen guten Tipp geben?
Das ich Beste, gehe da was du machen kannst, runter.
Das Beste, was du machen kannst, ist einfach die, du sagst einfach, Trinkgeld wird geteilt zwischen allen.
Naja.
Ist mir scheißegal. Aber willst du das Gutes
tun? Nee, pass auf,
ich finde, ich muss halt
das
bei uns ja generell
deiner
so.
Küche, in deiner heutigen Küche habe ich ja mir die ersten Sporen verdient als ungelernte Küchenkrafthilfe. Stand ich mal am Sonntag da, da war ich so 17 und da ging es sonntagmittags so zur Sache und ich war ganz allein in dieser Küche und der Bongdrucker hat immer weiter gedruckt und dann habe ich den einfach ausgemacht. Dann habe ich die Bongs dahin gehängt, dann habe ich das abgearbeitet und dann kam der Peter da runtergeschossen und hat mich angebrüllt, was hier los ist. Und dann sage ich, ich habe keine Ahnung. Und dann geht er zu diesem Drucker und macht den an. Drang.
Welche Tricks gibt's?
Nee, das ist kein Trick, das war aber...
Selbstschutz
war
das.
Selbstschutz. Also, dass mich da überhaupt jemand eingetragen hat. Also, das ist wieder das Thema. Eigentlich war da nichts los. Da war halt mal was los. Da sind viele unglücklich nach Hause gegangen.
Das ist der Abfuck, ja, ja.
Aber das ist ja auch immer das Thema noch. Also, es ist ja... Ich weiß, es ist schwierig, das alles nicht persönlich zu nehmen. Also, wenn Gäste unglücklich sind, und das ist ja auch einfach manchmal so, das hat eine Berechtigung. Also, man gibt ja manchmal auch was raus, wo man einfach sagt, der Teller hier, der ist jetzt nicht so 100% das, was ich eigentlich gerade schicken will, aber der ganze andere Rest vom Zehnertisch hat jetzt schon Essen. Ich kann nicht nochmal von vorne anfangen, weil ich habe da noch einen Zehnertisch.
Ja.
Das ist halt schon so, dass man dann... Da gehst du heim, also ich gehe dann heim und bin dann einfach nicht glücklich. Ich bin, also das,
man
ich,
ist ja auch ein Mensch im Kompletten. Ich meine, man kann auch nicht, ich finde auch nicht, man kann es nicht immer allen recht machen, weil es gibt auch einfach die Knörbelköpfe, aber die hat man in allen Bereichen, den kannst du so gar nicht recht machen. Trotzdem ist es unsere hohe Kunst, den Leuten dann zu suggerieren, ja, ey, komm, fühl dich trotzdem wohl, wir geben unser Bestes. Aber allen recht machen habe ich auch aufgegeben, weil es geht gar nicht mehr. Und du wirst auch Rezessionen bekommen oder auch Bewertungen und auch Sprüche bekommen. Ja, also ich nehme die Tafel sehr persönlich, habe die Tafel sehr persönlich, aber mittlerweile bin ich ein bisschen distanzierter davon geworden.
Ich kommentiere keine Kommentare.
Ich kommentiere sie jetzt mehr, aber nee. Immer sehr, 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 sehr. In Anführungszeichen das Oberstück doch, weil ich ja auch manchmal gerne positiv provozieren will. Und das ist ja auch, da würde ich dich das Gleiche unterstellen. Ich will ja auch gerne bewusst auch Kritik bekommen, um besser zu werden, um auch daran zu arbeiten. Weil manchmal haben wir auch Scheuklappen auf und dann will ich das auch rauskriegen. Aber ja. Du provozierst genauso auch damit, wenn du kommentierst, also meine Einstellung, wenn du auch kommentierst, provozierst du auch ja teilweise denjenigen nochmal dein Statement abzugeben. Und die wenigsten, ist keiner, also ich kann es jetzt klar sagen, auf jede Rezession, die ich zum Beispiel auf der alten Schule geantwortet habe, mit schreib uns doch gerne eine ausführliche Mail oder nimm Kontakt mit uns auf, ja. Biete ich ganz offen an. Null, zero, gar nichts passiert. Ja. Und das finde ich dann auch schade wiederum, weil dann denke ich mir nochmal, ich will ja gerne mit paar Geschichten, also es gibt ja auch klare Kommentare von Leuten jetzt auch im Laden selber, also die Leute können da gar nicht verblicken. Das fängt doch damit an, ganz ehrlich. Aber wir müssen so lange, glaube ich, zum Ende kommen.
Das Cordon Bleu war unter aller Sau. Ich hatte noch nie ein Cordon Bleu auf der Karte, guter Mann.
Ja.
Also vor allem, das war der Beste. Weil nämlich das Fleisch, das war, nee, pass auf, das geht los. Tiefkühl, alles scheiße, das Fleisch war viel zu dick, wo ich dann, da hätte ich gerne mal kommentiert, weil da hätte ich dann geschrieben, guter Mann, Sie müssen sich jetzt entscheiden, wenn es TK war, dann sind die dünn, aber wenn ich es selbst plattiert habe, dann kann es sein, dass ich es ein bisschen zu dick hatte, Sie müssen jetzt so eine Abwägung treffen, aber by the way, ich hatte noch nie ein Cordon Bleu auf der Karte.
Jetzt kommst du. Es fängt ja damit schon an, dass es manchmal das Problem einfach ist. Oh Mann, und in jedem Bereich, wenn wir mit Gästen zu tun haben, die Tatsache, du kriegst einen Call, wie auch immer, Mitarbeiter, ob Aushilfe, fest, ich kann nicht kommen, bin krank. Das heißt, dir fehlt an der Station, fehlt dir was? Wir hatten das mal am Sonntag, Aushilfe abgesagt, es fehlt dir ein Mann, Laden ist bumsvoll, du hast es geplant, hast getaktet, du kommst automatisch in die Scheiße, Punkt, fertig, aus. Du schaffst es nicht. So. Das sieht aber der Gast ja gar nicht. Das kann ich auch nicht erwarten, dass er das sieht, weil er das gar nicht so überblickt in dem Moment. Der fühlt sich dann nicht cool in dem Laden und sagt dann, ja, das hat mir alles zu lange gedauert. Das verstehe ich ja, auch.
Ich,
das
ist doch reserviert.
Ja, auch das. Ne?
Aber ich meine, aber das ist nochmal die andere große Weisheit. Wenn dein Team ein Team ist, dann geht das schon viel besser. Also ich habe ja Leute, guck mal, ich habe immer schon Leute gehabt. Ich hatte Kellner zum Beispiel, die konnten zu zweit das rocken, wo andere gerade so aushelfen, wo du zu viert sein musst. So. Aber und das geht aber auch immer nur einen bestimmten Zeitrahmen lang. Also du kannst nicht die Leute permanent so am Limit da rumschaffen lassen und immer abgefuckt und kein Bock so. Das ist schwierig, ganz schwierig. Aber ich weiß nicht, ich glaube wirklich, das Wichtigste ist, wie du halt vorhin gesagt hast, du musst gucken, und das muss ich zum Beispiel sagen, das macht ihr super, und mit der Heimat und dem, mit der alten Schule. Nein, aber dass du so ein, dass du ein Team hast, dass die Leute sich untereinander mögen und dass sie das als bereichernd empfinden, für den Laden zu arbeiten, so plötzlich und geschwollen, so wie im Kreuz halt früher. Genau. Bei uns war das ja auch so, dass du halt hart schaffen, hart trinken und alles auf Kosten von den Chefs.
Kreuzer.
Die Kreuzer, stimmt.
Kreuzer waren super.
Aber das ist ja, da bin ich bei dir, das ist, aber du,
aber ich finde auch mal geil, wenn, guck mal, jetzt, wir sind jetzt schon in der Phase der Pandemie, jetzt liest du in den Kommentarspalten nur noch die scheiß Gastronomen, die hätten sich ja jetzt mal in 2 Jahren umstellen können auf anderes Geschäft, so, wie bitte? Wie bescheuert bist denn du? Ich habe keinen Bock, verficktes lauwarmes Essen in Pappschachteln zu dir nach Hause zu fahren, gerade zu dir, um dann danach zu lesen, dass mein Essen nicht gut war. Weißt du, der Italiener schickt dir eine Pizza, das macht der schon lange, das ist super ausgetüftelt und wenn die dir zu kalt ist, schiebst du sie nochmal in den Ofen. Wenn du aber bei mir eine Roulade bestellst, dann kommen die in so einer Packbox. Ey, da habe ich keine Lust drauf, das will ich nicht machen und vorher mache ich den Laden ganz zu. Das sage ich mal ganz ehrlich.
Und das ist ja auch konsequent. Wir haben es zum Beispiel probiert, wir haben auch auf die Fresse bekommen mit ein paar Gerichten, wo wir uns vorher Gedanken gemacht haben. Und dann kriegst du trotzdem auf den Sack, weil du plötzlich merkst, ach fuck, so geht's doch nicht. Allein
es ist schon schwierig, diese Logistik.
Die Logistik war
Wahnsinn. Dass es in der Küche alles fertig ist, ins Auto geht und dann kommen die nächsten Bestellungen und dann, also das ist schon...
Das war schon, da habe ich ja mich auch vorher probiert, schlau zu machen. Trotzdem machst du da eigene Erfahrungen. Das ist dann schon schwierig. Harry, ich muss pinkeln.
Ja,
ich könnte noch
ewig lang zuhören.
Ja.
Leider sind wir schon wieder ein bisschen über der Zeit, aber war jetzt auch interessant.
Voll, toll.
Eine Sache müssen wir noch ganz kurz mit Jonas machen. Mhm. Wir machen am Ende jeder Folge einen Satz, was man in der Gastro- oder im Eventbereich nicht mehr hören will. Was du dir wünschst, was nicht mehr gesagt wird. Das müsstest du noch einmal raushauen.
Da muss ich aber kurz nachdenken.
Ich hätte einen direkt.
Können wir da kurz eine Pause machen?
Für die Küche immer, finde ich immer ganz lustig. Passiert bis heute auch immer. Küche und Service genau das Gleiche. Laktoseintoleranz geht nicht. Ich hätte es sehr gerne mit Sahne.
Ja, leck mich. Nee, aber ich
und es passiert.
Da ist doch viel geiler, ist doch das mit dem Laktoseintolerant. Dann kochst du den ganzen Tag dir deinen Wolf und dann beim Dessert schickst du da irgendwie ein geiles Sorbet mit einem Fruchtsalat und dann kommst du, ich will lieber das Schokodessert. Wie ja. Denn das jetzt? Ach, heute lass ich mal 5 Grad sein. Hätten Sie das nicht schon vor 5 Gängen machen können?
Genau das. Und das passiert immer. Das passiert. Da wird ja, aber vorher angegeben und hier das, Fructose, Laktose und. Und genau das passiert. So schön. So, jetzt bist du dran. Ja, du hast doch gerade schon.
Ich greife aber aus dem Jonas auf, was er gesagt hat. Wenn der Laden bumsvoll ist, bestellt keine 0201er Bier. Na, dann bestellt direkt ein großes.
Nee, was ich nicht mehr hören will, was ich nicht mehr hören will.
Ich kann meinen eigenen übernehmen. Das ist eine billige Nummer von dir, bei aller Liebe.
So, pass auf, ich sag jetzt meinen Satz. Pass auf. Mein Satz ist nämlich, ach, kann ich da nicht hier Bratkartoffeln und vielleicht noch das Gemüse hier von dem anderen Essen dazu haben? Weil in dem Moment, wo ein Gast umbestellt, also wo der sagt, ich will das, aber ich will das mit den Beilagen, ist in meinem Kopf vorbei. Wenn du dann, es hat einen Grund, dass wir das Essen so auf die Speisekarte geschrieben haben, so kochen wir das die ganze Zeit, das ist drin, bei den ganzen Handgriffen, die wir machen. Und wenn ich dann einen Zehnertisch habe, wo 5-mal umbestellt wurde, dann komme ich in meinem Kopf total durcheinander und dann richtig an und dann muss ich einen neuen Teller nehmen, weil ich nämlich jetzt, doch das drauf, das
jetzt,
ist halt der...
Jetzt müssen wir kurz uns drauf einigen, wollen wir die halbe Minute rausnehmen, weil genau so bestellt meine Frau. genau das Bratkartoffeln und kann ich bitte noch das Gemüse von denen? Genau so. Schön, Jonas, vielen Dank.
Jonas, vielen Dank, dass du da warst.
Mega gut.
Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören.
Warum eigentlich zuschauen?
Deswegen.
Ist ein Podcast, ne?
Ist ein Podcast mit Video. Mhm.
Podcast, heißt es dann V-Past?
Nicht,
V-Cast,
Post? Jonas,
das kommt hier wie seit der ersten
das ist Videocast. Frage ist, das
ist, es gibt keine iPods mehr, aber wir nennen es immer noch Podcast. Das ist total verrückt.
Ja, es ist. Aber da lässt sie und er auch sich überhaupt nicht auf die Diskussion an. Die sagen, ist so.
I gave you a mobile phone, and a mobile internet device, and an iPod.
And there's one more.
Pass auf, Kinder, ich mach das Mikro aus, weil ich dir pinkel.
Danke. Jawohl.